ARD.
Ein bisschen wie Brigitte Bardot, die dann sich nicht mehr wäscht und dann lässt mich in Ruhe.
Ich mache nichts mehr.
Schreckliche Drecksmode. Nee, aber ich glaube auch, Mode ist ja im Grunde, du schreist ja laut Hallo, ohne einen Ton gesagt zu haben.
Ich gucke jedes Mal erstmal im Kühlschrank.
Ich mag diese großen Dinger. Weil das ist so, ich bin ja Internatskind gewesen und da hast du ja keinen eigenen Kühlschrank. Du lebst ja ohne Kühlschrank. Du gehst ja immer in die Kantine oder in den Essspeisesaal.
Zeig mir deinen Kühlschrank und ich sag dir, wer du bist. Nee, und ich mag ja auch wirklich alle immer eigentlich.
Ich auch, das muss ja das verbinden. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei mir muss man sich schon extrem schlecht benehmen, bevor ich nicht denke, ach komm, irgendwas hat die.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Caro Dauer
und
Guido Maria Kretschmer.
Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Ihr Sinn für Humor und ihre Lieblingsstadt sind nicht die einzigen Dinge, die die beiden miteinander verbindet. Wie auch er ist sie eine wahre Pionierin in ihrem Business. Schon als Kind hatte sie so viel Energie, dass sie beim Essen von ihren Eltern angeschnallt werden musste. Dieser innere Antrieb, viel Ehrgeiz und eine gute Portion an Selbstironie haben sie inzwischen auch international weit gebracht. So etwa auf den Red Carpet in Cannes, vor die Kamera von Peter Lindberg, beim Dinner neben Pharrell oder in ein YouTube-Video mit Hailey Bieber. Die gebürtige Hamburgerin ziert internationale Magazincover und stand dieses Jahr schon als Schauspielerin vor der Kamera. Außerdem hat sie, à la Jane Fonda, bereits ihr eigenes Sportprogramm rausgebracht, denn Sport, so sagt sie, sei die einzige wirkliche Konstante in ihrem aufregenden Leben. Nicht weniger turbulent geht es und ging es auch bei ihm zu. Nachdem er zunächst eine Ausbildung als Krankenpfleger absolvierte, wurde er schließlich ausgerechnet von Udo Lindenberg auf einem Hippie-Markt auf Ibiza entdeckt, gründete im Anschluss mehrere Unternehmen und arbeitet heute außerhalb der Mode auch als Fernsehmoderator und Juror. Zudem schreibt er in regelmäßigen Abständen ganz nebenbei ein paar Bestseller und ist mittlerweile selbst so bekannt, dass ganz Deutschland schon bei Erwähnung seines Vornamens nicht nur direkt an ihn denken muss, sondern auch ein warmes und weiches Gefühl ums Herz bekommt. Außerdem war er letztes Jahr Schirmherr des deutschlandweiten Tag des Hundes und findet, dass er selbst sehr gut nach Hamburg-Blankenese passt. Na, haben Sie schon erraten, um wen es geht? Ja, oder? Das Podcast-Studio zum Catwalk machen in diesem Monat Caro Dauer und Guido Maria Kretschmer.
Was für ein Intro.
Genau. Was für ein Intro, mein Gott. Also das ist ja echt unglaublich, dass du als Kind festgeschnallt werden musstest.
Ja, ich war schon immer ein bisschen hyperaktiv und ich habe auch auf jedem Foto was zu essen in der Hand. Also meine Eltern mussten echt bei so all-inklusiv Robinson-Club urlauben, musstest du echt immer gucken, wo ich gerade bin, weil im Zweifel war ich an der Krebsstation und haben mir noch einen Teller nachge...
Ich war ein Moppelchen.
Ich werde dir Fotos zeigen. Ich war ein Moppelchen und ich weiß noch, an Halloween, ich glaube, da war ich acht Jahre alt. Meine Mama hat nach Halloween bekommen wir noch mit seinen Tüten nach Hause.
Ja, genau.
Und ich hatte wirklich 20 Kinderriegel aufgegessen, aber innerhalb von 10 Minuten. Und es war dann alles in meiner Schublade. Meine Mutter hat es aufgemacht, hat gesagt, Caro, so geht es nicht weiter. Und das war wirklich, das war so eine richtige, so ein Schockmoment. Und da gab es dann so ein bisschen so, okay, ich muss jetzt nur 2 Schokoriegel am Tag. Aber weißt du, was witzig ist? Es gab doch früher in der Schulzeit immer diese Eltern und diese Kinder, die ganz viel Nutella, Schokolade und so weiter hatten. Und meinen Eltern gab es das nicht. Und Datteln. Deswegen wollte ich es umso mehr.
Ich auch bei uns Datteln, Honig, das war überhaupt nicht mein Weg. Ja, wirklich, schön war das nicht. Ich bin ja noch nicht 10 Jahre früher. Nee, das war meine Mutter, hat das immer gemacht. Also immer, Guido, nichts Süßes und so. Wir essen jetzt eine
Datteln. Wolltest du aber dann auch immer Süßes?
Ich war so scharf drauf, meine ganze Familie ist scharf drauf. Meine Eltern haben mir dann irgendwann zu Weihnachten so eine Kiste geholt mit so Lebkuchen und Marzipan und so einem Scheiß. Yeah. Und hatten das irgendwie in so einen Schrank eingebaut. Und meine Schwester und ich haben diese Antiquität von hinten aufgebrochen, haben das komplett leer gefressen, weil wir so scharf drauf waren. Noch heute würde ich sagen, dass ich heute das noch wahnsinnig gerne esse, weil ich es nie bekommen habe.
Genau das ist das Thema. Das ist ich glaube wirklich, die Kinder, bei denen ich dann zu Hause war, die haben mich angeguckt und haben gesagt, Caro, kriegst du zu Hause was zu essen? Weil ich bin wirklich darauf geklettert und dann kam irgendwie die Mutter von der Arbeit und ich stehe dann da irgendwo am Küchentrank und war so mit so einem Nutella-Löffel in der Hand oder im Zweifel mit der Hand. Weißt du, ich bin ja auch so ein Bauer, was das angeht, nicht nur Dauerbauer. Und habe dann wirklich schon immer, war ich scharf auf Süßes, immer noch auch. Und ich glaube, das geht dann auch nicht weg.
Und das Schlimmste beim Fernsehen gibt es ja ständig Süße. Du kriegst ja nur Scheiße zu essen. Es wird ständig ist was und die Dünnen essen es ja nicht und dann meistens nicht. Und ich denke dann, ach komm, nehme ich nur so ein kleines Milchweh oder so.
Ich weiß, dass ich sehr schlank bin jetzt und als Kind, wie gesagt, nicht. Dann kam irgendwann die Eitelkeit und der Sport und zum Glück habe ich den Sport, weil ich mache halt wirklich jeden Tag Sport.
Ich würde ja so gerne jemanden bezahlen, der für mich Sport macht. Das weißt du, was das? Ich würde jedem Beispiel was kosten lassen. Wenn das erfunden wird, das wäre mein Traum. Ich würde schön bezahlen für oben und für unten natürlich. Und würde dann sagen, am Wochenende, also ganz ehrlich.
Und wenn du aussuchen müsstest, eher oben oder eher unten?
Ich würde eine Woche oben, eine Woche unten. Ich würde aber auch dann mich beschweren und würde sagen, so geht es aber nicht weiter.
Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn Gott sagen würde, komm, Guido, du darfst entweder oben richtig durchtrainiert sein oder unten. Was wäre dir wichtiger? Oder das Gesicht?
Ich glaube, Gesicht, das hält ja lange. Ich würde irgendwie, glaube ich, ich würde unten nehmen, glaube ich.
Ja?
Ich finde, unten, das ist so das Fahrgestell. Ja, aber da steht man so durch die Welt und wackelt so. Oben kann man ein bisschen covern, aber ich meine, besser wäre natürlich oben und unten.
Aber ich glaube... Ne?
Was würdest du denn nehmen?
Ich meine, bei mir ist es so, ich hatte immer so einen dicken Bauch, also als Kind. Und dann irgendwann, ja, wie gesagt, kam bei mir der Sport. Ich hatte mit, als ich 11 war, so eine Blinddarmdurchbruchs-OP. Also das war dann Blinddarmdurchbruch und da war ich dann wirklich einen Monat, konnte ich ja nicht wirklich essen und da habe ich dann so krass mit 11 abgenommen und dann war halt, da habe ich Fußball gespielt, Tennis gespielt, Ballett gemacht, alles, was man nur geht, weil ich, wie gesagt, meine Eltern dachten sich auch, mein Gott, wo können wir die dann mal hinschicken, dass die Energie mal irgendwie raus hat. Ich, wie gesagt, ich wurde angeschnallt als Kind, wirklich, weil ich einfach rausgeklettert bin, die nächsten Süßigkeiten irgendwo gesucht habe und dann kam halt der Sport.
Ich hatte als Kind eine Leine. Also meine Eltern haben das Gas früher. Da gab es hier jetzt nur ein kleines Geschirr. Wie so
Mama, Papa, wir lieben euch.
Genau. Und weil wir so viele waren, die dachten, jetzt können die dann irgendwie weglaufen.
Wie viele Geschwister hast du?
4.
Okay.
Ich habe mir als Kind ja so wahnsinnig gewünscht, dass ich alleine bin. Ich hätte alles dafür getan, wirklich. Ich hab immer gedacht, lieber Gott, bitte, bitte, lass gleich so eine Familie kommen, die sagen, wir haben sie leider vertauscht im Hospital. Das war mein großer Traum. Ich habe immer gedacht, das kommt so eine Unternehmerfamilie und sagt, tut uns leid, der Guido ist jetzt, können wir den anderen zurückgeben? Ich habe ganz oft auch zu meinen Eltern gesagt, ich werde euch immer lieben, wenn die kommen. Bitte seid nicht traurig, wenn ich dann später nicht mehr da bin.
Hast du das wirklich gesagt?
Ich habe auch meinen
Eltern...
Hast
du das geträumt auch?
Ich habe das auch gesagt, leider, im Nachhinein. Meine Mutter
im Nachhinein oder auch schon damals?
Das habe ich schon damals gesagt. Und dann habe ich zu meiner Mutter, die hat mir jetzt erzählt, dass meine Mutter ist ja leider gestorben. Und waren wir so in diesen letzten Tagen, haben wir über alles nochmal so geplaudert. Und dann sagt sie, mein Gott, Guido, weißt du noch, wie du früher immer gesagt hast, habe ich wohl gesagt, Mama, sag mal ganz ehrlich, ich bin doch am besten geglückt. Da habe ich gesagt, was habe ich gefragt? Meint sie doch. Da hat sie immer gesagt, ja Guido, das kann man so nicht sagen, aber sag das doch nicht den anderen, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich musste so, dass ich denke, bitte Mama. Und dann habe ich immer davon geträumt, dass ich dann mit denen alleine essen ging, so Einzelkind. Da habe ich mir zu Weihnachten auf den Zettel geschrieben, einmal Einzelkind. Und so haben die mir das ganze Jahr, waren wir so alle einmal im Monat, die anderen schliefen schon, bin ich mit denen dann essen gegangen.
Ich war genau das Gegenteil.
Du wolltest alle?
Ich wollte alle. Ich war ja auch, ich bin wie so ein Border Collie mit den Schäfchen. Ja wirklich, weil ich da schon... Ich sag immer, ich bin Border Collie.
Immer guckt, dass alle zusammenbleiben.
Weil, ne, alle sollen zusammenbleiben.
Das bist du wirklich, das stimmt.
Das ist ganz schlimm. Also wirklich, zum Beispiel, ich war Fußball gespielt und dann war ich erst habe ich mit 19, ich bin auch so ein bisschen so ein Border Collie, um 19 Uhr waren Mädels.
Sieben aktiv, immer so mit der Herde.
Und plötzlich mit einer anderen Herde abgebogen.
Du auch, jetzt bist du ja im Grunde, du hast die Herde ja überall. Das heißt, wenn du die ganzen Irren da triffst, bist du dabei, alles zu organisieren.
Nee, und ich mag ja auch wirklich alle immer eigentlich.
Ich auch, das muss ja das verbinden auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei mir muss man sich schon extrem schlecht benehmen, bevor ich nicht denke, ach komm, irgendwas hat die.
Und wir sind, glaube ich, auch beide so... breit beschriebbar und redsam. Sagt man redsam? Ich weiß nicht. Aber dass ich habe jetzt redselig. Ich könnte jetzt, wenn ich mit dir rede oder als du gerade erzählt hast, sind mir 10 Sachen in den Kopf gekommen, worüber ich eigentlich mit dir noch gern reden würde. Wo du meintest, ich bin doch eigentlich am besten geglückt. Da muss ich daran denken. Meine Schwester ist ja 19 Monate älter und die ist halt dann zur Welt gekommen. Und da war alles gut. Und dann bin ich 19 Monate später gekommen. Und bei mir war halt am Anfang, sah ich halt so aus. So. So, und dann hat mein Papa nur so geguckt. Und das ist so typisch wie so ein Papa. Nee, wie so ein typischer Papa, der dann so gesagt hat, dich haben wir auch lieb. Apropos geglückt. Aber ja, ich, wie gesagt, nochmal kurz zum Border Collie zurück. Ich war dann erst beim Mädchenfußball eine Stunde und dann war ich mit den Jungs noch beim Fußball, hab da mitgespielt, ob sie wollten oder nicht. Ich so, Gott, die Alte, die läuft immer ohne Ball einfach hin und her. Die schicken mir einfach recht da immer ein bisschen lang. Und danach sind wir mal alle zu einem Kumpel nach Hause, so mit, keine Ahnung, 10 Jungs. Und habe ich für die Jungs gekocht. Und irgendwie irgendwelche Süßspeisen und so. Ich liebe ja Kaiserschmarrn machen und alles.
Kannst du nicht das Land übernehmen? Du wärst auch so eine Landesmutter. Stell dir erstmal vor, so eine junge Angie. Mach das doch irgendwann mal.
Ja, irgendwann mal. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal.
Mit dem Border Collie-Ding kriegst du doch alle wieder eingeholt. Und dann fütterst du die alle so wie so eine Florence Nightingale.
Aber
ich dachte als Kind auch ein bisschen, weil ich wollte ja, dieses Einzelkind-Ding war auch, weil ich hatte ja so einen schwierigen älteren Bruder.
Oh.
Wo ich mir dachte, der ist doch gar nicht geglückt. Habe ich immer so gedacht, als Kind. Habe ich immer gedacht, was macht der denn bei uns?
Also schon damals schon.
Habe ich als Kind schon gedacht,
wann ging es los? Wann war der erste Gedanke?
Ich glaube, als ich einigermaßen gestanden habe, habe ich gedacht, was ist denn mit dem?
So, mit 2 Jahren.
Ja, genau. Und dann mussten wir uns ein Zimmer teilen. Dachte ich mir, da hatte so Fische
Hochbett
und Vögel.
Auch?
Nee, das gab's nicht. Ich hatte mein eigenes Ding. Ich war total organisiert. Ich hatte ja als Kind ja auch immer, ich hab's gern immer hübsch gehabt.
Immer.
Ich hatte als einziges, du saßt unseren Tisch, alle saßen da. Dann, ich hatte dann eine Serviette auf dem Tisch liegen und ein Teelicht. Und ein Sektglas. Ja, wirklich, damit ich dann, hieß es, Guido, Sektglas, wo haben wir noch Teelichter? Weil ich wollte es
immer schön haben.
Ich wollte es schön und dass das irgendwie, ich hatte auch eigenes Besteck und sowas zum Teil.
Und warst du das her, das Besteck?
Das habe ich mir am Flohmarkt gekauft. Ja. Also ich habe alles, also ich war ja als Kind schon mit 8, habe ich schon angefangen. Meine Oma war ja Flüchtling und aus Schlesien. Und die hat immer gesagt, wir haben ja alles verloren. Der Guido holt alles zurück. Ja, das Kind schon den Auftrag sozusagen, alles zurückzuholen. Und weißt du, was meine Oma mir zu meiner Kinderkommunion geschenkt hat mit 8 oder 9? Ein kleines Buch mit Silberpunzen der Welt. Also ich habe als Kind die auswendig gelernt. Ich könnte dir heute auf jedem Silberstück, weiß ich, aus welchem Land das kommt, wie die Legierungen sind. Ich dachte immer, oh Gott, ich muss das schlesische Silber zurückholen. Und so war es. Und mein Bruder,
das
der
war
Ältere...
Dein Purpose.
Das war mein Ding, genau. Ja. Und mein älterer Bruder, der war ja wirklich, der hat mich genervt und in diesem Zimmer. Und da dachte ich immer, Mama,
wieso, was hat er denn gemacht? Weil du meintest, du warst organisiert, weil er nicht organisiert. Hat er dann
der
seine...
Der war so nerd, irgendwie würde ich sagen. So, der hat immer... Der wollte immer alles besitzen, also nur er und der war...
Er wollte nicht teilen.
Überhaupt nicht teilen. Der ist wirklich, der ist so, alle Menschen sind Brüder aus der ersten Schwester, also wirklich schlimm. Und dann hatte der, und ich mochte nie, der hatte Fische im Aquarium, fand ich Horror. Dachte ich, dieser Fischefänger. Nee, ich wollte nicht, dass die frei sind. Dann hatte der so Vögel und ich dachte, was machen die bei uns im Zimmer, im Käfig und so. Dann hat er die auch immer gezüchtet und hat die dann verschachert und so. Ich fand den, ja, der war irgendwie, war das nicht mein Typ, ne? Und der war auch überhaupt nicht offen, der sprach auch nicht, der war so etwas, ich konnte nicht richtig dich anschauen. Ich hatte den nicht so richtig
auf
dem Schirm.
Aber konntet ihr so über die Probleme dann sprechen?
Nein, gar nicht. Der war überhaupt nicht in der Lage.
Ist er dann einfach weggegangen? Oder wenn
ich habe mich immer getrennt, bin ich mal zu meiner Schwester gezogen. Dann wurde gleich da und so. Und wir waren sehr, sehr eng vom ersten Moment. Und ich würde sagen, ich habe auch meine ganze Kindheit probiert, das irgendwie zu organisieren. Aber so richtig scharf war ich auf den nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe immer auch gedacht, mein Gott, habe ich oft auch gesagt, Mama, können wir den nicht hier lassen?
Und so. Und dann, was ich hat deine Mama auch gesagt?
Nein, der gehört ja auch zu uns und so. Der war da natürlich, und der hat ja nicht sein Leben lang Probleme gemacht, würde ich heute auch im Nachhinein sagen. Irgendwann ist das ja, wenn du erwachsen wirst, dreht sich das ja so ein bisschen und so. Aber wie kam ich denn überhaupt drauf wegen
Border Collie? Wie kam auf die Border Collie? Genau. Nee, weil du mal gerne allein sein wolltest.
Ja, ich
hätte
genau.
am liebsten, ah, ja, ich war ehrlich gesagt, nee, weißt du, worauf ich immer neidisch war? Oder also einmal, so zum Beispiel, es gibt so Familienfeiern oder wo ja niemand eigentlich scharf drauf ist. Ich war immer scharf drauf, Familienfeiern.
Total. Ich auch.
Ich möchte Familienfeiern. Ich möchte an Weihnachten, dass da 800 Cousins sitzen, mit denen ich spielen kann. Und weißt du, dann sitze ich da mit meiner Schwester und meiner Oma. Meine Eltern sind ja die Besten überhaupt. Meine Schwester auch. Meine Oma ist ja noch da. Ich hatte ja immer nur einen.
Da habe ich mal so einen Post gesehen. Die Oma, die sagt, super. Die hat das was ganz Cooles mal rausgehauen.
Ja, die haut immer was raus.
Denk doch nicht an die anderen. Mach doch selber.
Nee, du mach dein Ding. Das ist das Wichtigste. Mach dein Ding. Und dann letztens war ich im Altersheim mit meinen drei Kumpels?
Ja,
mit Blut, meinen drei Freunden, Und dann normalerweise ist sie immer so ein bisschen so, mit dem Rollator, das dauert dann alles immer so ein bisschen. Und als sie dann die drei Jungs gesehen hat, da war die aber ganz schnell da drauf vor der Tür. Und die ist so schnell gelaufen wie noch nie. Und die meinte so, einer besser als der andere. Das
aber
sagt die denen dann ins Gesicht.
Aber hast du denn eine Big Family? So hast du denn so richtig so eine so 85 Cousins und Cousinen?
Nee, das ist ja der Punkt.
Ey, du wärst bei mir gut aufgehoben. Weißt du was?
Meine
Oma, die haben sich vermehrt wie die Kaninchen. Meine Oma war ja so aus so einem ganz guten Landding so, also so eine Feine. Und die hat sich sehr früh dann meinen Opa schon geschnappt.
Ja?
Da war der Sohn ihrer Angestellten, das war ein Förster. Dann sind die da ausgelagert worden. Und dann hat meine Oma 10 Kinder gemacht. Meine
10.
Mutter, eher zu. Meine Mutter ist das jüngste von 10. Und wir waren mit 5 Kindern die geringste Pollution da. Ich hatte 56 Cousins, nur von Mutterseite, 126 Urenkel, das, ich sag dir, wir waren eine ganze Bewegung. Was meinst du, was da los war? Da war richtig Alarm und ich träumte eben von diesem Alleinsein. Schön war das.
Aber das ist ja genau so. Ich habe das Gefühl, man möchte immer oft, gerade als Kind, genau das, was man nicht hat.
Absolut.
Und dann war ich wirklich so an Weihnachten, wenn ich dann bei anderen gesehen habe, ja, und meine 80 Cousins und der kommt und der und dies und dann, nee, und dann war es halt immer so, am ersten Weihnachtstag gehen wir dahin, am zweiten gehen wir dahin, dann gehen wir da und ich immer so,
ey, ich, ja, hatte
ich,
so
guck, ich guck Sissi zum achten Mal alleine.
Du, ich hatte so viele Cousins und Cousinen, dass ich vor vielen Jahren mal in Hongkong in so einem, in diesem wunderbaren Sheraton, auch als Mann pinkelt man dagegen so eine Glaswand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ist so ein abgefahrenes Klo irgendwie drin. Da war ich mit Leuten. Yamamoto war übrigens auch da, sturzbesoffen leider. Und ich habe da gestanden und pinkel da gegen die Wand und dachte, man, wie komisch, dass man da im 180. Stock oder wie viel das war steht und pinkelt so gegen die Wand. Steht ein Typ neben mir, spricht mich so an, na schön. Ich sag, ja, bei Ihnen haben wir so erst. Und dann auf meinem Weg, wir sind beide deutsch. Soll ich dir was sagen? Und dann kommt irgendwann raus, während wir uns die Hose zu machen und dann irgendwie die Hände wuschen, wie das dann so
bei Männern so ist. Ihr seid Cousins.
Nee, sagt er auf einmal, ja, und so, ach doch, deutsch, woher denn? Ja, kennst du nicht die Gegend hin und her? So, da hat ja meine Freundin Angelika flach, meine Cousine Angelika defloriert. Ich habe gesagt, wie bitte? So viele Verwandte habe ich. Da habe ich gesagt, das ist nicht in Hongkong, am Arsch der Welt.
Das ist irgendwo sicher.
Ich habe gesagt, wie die Angelika? Ja, meint er. Und so, ach, dein Vater kenne ich auch. Ey, so lief das. Da habe ich gedacht, ja, meine Oma hat sich extrem gut vermehrt, muss man sagen. Ja, aber das war dein Traum.
Ah, klar. Das ist immer noch mein
und
Traum.
Und ich wollte so, und mein Traum war, dass ich so eine Familie habe, wo so morgens die Mutter auf die Stirn geküsst wird. Ich so allein, ich würde, hätte gern so ein kleines adeliges Leben geführt. So. Mein guter Junge, komm rein. Ich wollte, dass keiner kommt, dass ich so, weißt du, so morgens ganz still, so guck über die Ländereien, aufs Pferd gehe, mit der Mutter kurz ausreite. Und das wäre so mein Traum.
Kennst du noch die eine Werbung, wo dann, wie war das nochmal? Papa, weißt du, was ich werden will, wenn ich mal groß bin? Kennst du die Werbung?
Was?
Das ist so, da ist so ein, also einem so ein Haus, wo alles so, wie du gerade erst beschreibst, total adelig ist. Und das Kind sagt immer so, oh, guck mal, Papa, guck mal. Und dann sagt der Papa so, ja, Spießer.
Spießer. Ja, genau, genau.
Ja, und dann, irgendwann so Tage später,
ja, genau.
Papa, weißt du, was ich mal werden will, wenn ich groß bin? Also was? Spießer.
Genau,
weißt du, was ich meine?
Nee, mein Traum war das, weil wir so, meine Eltern waren ja so liebevoll und toll und süß und so und diese vielen, vielen Menschen. Ich dachte immer, Heiland, gib mir Ruhe. Das war mein großer Traum. Ich wollte so unbedingt so, dass man morgens geweckt wird mit einem Kuss auf der Stirn und dann noch zugedeckt und dann kommt noch runter und dann sitzt man da schon hübsch und so. Und das war bei uns ja, war ja
Alarm.
Und
dann ist es schon gedeckt.
1000 Leute und so. Und ich dachte immer, was muss das ein Geschenk sein, wenn die Bude nicht so bumsvoll ist. Das war bei uns manchmal so viel los. Meine Großeltern lebten auch bei uns. Meine Oma zum Beispiel 60, 70, 80 oder so. Dann waren da mal 200 Leute im Haus. Die saßen, aßen auf der Treppe. Ich fand das Horror immer. Ich dachte, wann kommen die endlich und holt mich ab? Aber gut, im Nachhinein fand ich es gut. Aber meine Eltern haben immer sich darüber amüsiert. Die haben das mitgespielt. Die haben dann so getan, als wenn ich bald abgeholt würde.
Ja, irgendwann so der Traum ja, ging noch weiter. Ich war schon immer, keine Ahnung, ich wollte schon immer irgendwie...
Das ist gesellig, ne?
Gesellig.
Bin ich auch.
Ist ganz schlimm, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, umso mehr ich unter Menschen bin, dass ich es eigentlich auch mal gern hätte, dass ich alleine bin. Aber sobald ich dann alleine bin, möchte ich wieder zu den... Weißt du, was ich meine? Ich mag zu wissen, dass ich einen Rückzugsort hätte... Aber ich mag es eigentlich auch immer gern, wenn es dann doch kuschelig ist.
Du brauchst so ein Lieblingsschaf vielleicht. Eigentlich brauchst du so einen alten Bock, so einen netter Bock, den du ganz massiv bedrängst und dann, und dann könntest du später wieder die Horde haben. Ich habe das auch. Ich muss sagen, ich fühle mich ja sehr, sehr wohl, wenn da viele sind. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in die Oper, und du weißt ja immer Oper und immer Museum, ich mag das auch im Kino, wenn das Licht ausgeht, dann machen die ja noch...
Das so. Magst du?
Ich finde das schön, denke ich, sie sind da. Auch wenn ich auf großen Bühnen stehe, sind ganz viel Publikum und ich sehe die im Dunkeln, denke ich, oh, schön, dass ihr da seid. Du könntest mir ein EKG dran machen. Ja. Ich schwöre dir, ich habe nicht einen Herzschlag höher. Ich liebe das mit ganz vielen. Und wenn ich dann so das Licht angeht und ich gehe dann so raus, sage, hallo, guten Abend, dann denke ich, ach, wie schön, dass ihr da seid. Also ich liebe das, so Gruppe zu sein.
Ja.
Ich bin auch super Fan. Ich könnte auf meinen eigenen Autogrammstunden, könnte ich selber da hinten stehen. Ich sehe mich da selber stehen, wie ich mich so langsam anstelle.
Ja.
Aber... Ich habe eben auf der anderen Seite auch Momente, wo ich denke, bitte, bitte.
Ja.
Ich will alleine.
Ja.
Nur ich dann.
Ja.
Ich habe ja immer was auf dem Kopf, auch zu Hause. Mhm. Immer so Hoodies.
Ja?
Ich wie im Kloster fangs halt immer, guten Morgen, Herr Mönch. Ich habe immer so, ich nehme mir auch so Sachen mit so mit Kapuzen laufst du durchs Haus und liebe dieses Gefühl von nicht gesehen zu werden. Ich wollte auch mal unsichtbar sein. Das war mein Traum. So, dass ich so in dieser Familie. Mama, habe ich so in meinem Bad gesessen, in unserem einzigen Bad, wo alle drin waren. Ja. Und da habe ich so gedacht, Guido, wenn ich jetzt so Kräfte hätte, habe ich als Kind so gestanden und habe gesagt, keiner kommt rein. Habe ich so die Hände ausgestreckt und gesagt, okay, niemand kommt. Und das hat irgendwie auch funktioniert manchmal. Das war mein Traum. Ja. Oder im Auto habe ich wahnsinnig gerne hinten gesessen. Es war immer so, alle Kinder wollen ja vorne. Ich dachte immer, nee, ich sitze hinten hinter meinem Vater. Hab immer so leicht gewunken so aus dem Fenster, wenn so im Dorf. Und hat mein Vater immer gesagt, Guido, nimm die Hand runter, weil der merkt, dass alle so gewunken haben. Ja. Ich fand den Gedanken schön. Heute sitze ich immer gerne hinten. Machst du das oder bist du vorne Sitzer?
Ich bin, wie gesagt, ich bin ja so gesellig, dass ich Reisebus. Ich bin wirklich so gesellig, dass ich dann am Ende des Tages weiß ich mehr über meinen Fahrer im Zweifel. Dann frage ich ihn die ganze Zeit.
Das mache ich natürlich auch.
Und dann sage ich immer so, und was ist so deine Story? Und dann setze ich mich vorne hin und laber den zu. Und der denkt sich so, Gott, jetzt sei doch mal eine Minute ruhig wahrscheinlich.
Und kennst du auch so Geschichten, die sich bei dir wiederholen, wo du denkst, ach, mal gucken, was der jetzt zu erzählen hat oder so? Dass du so, oder machst du immer was Neues?
Nee, der erzählt mir. Ich frage ihn ganz viele Sachen. Aber eigentlich, ich habe eigentlich auch nicht immer die gleichen. Ich habe so, doch, in Paris zum Beispiel habe ich immer denselben Fahrer. Und der ist so süß. Ich habe schon ihn als Hintergrund. Also der ist wirklich, ich nehme Menschen so gern irgendwie in Kreis auf und möchte dann immer, dass sie sich wohlfühlen. Und am liebsten, ich mag zum Beispiel nicht, wenn er mir dann die Tür aufmacht.
Und
ich sage immer, soll nicht die Tür aufmachen.
Bitte
nicht die Tür aufmachen. Immer drin sitzen bleiben.
Nicht. Und fasst du auch an, bist du auch so anfasst? Also denkst du, komm, fass mal ruhig an? Oder bist du so, MeToo, bitte nicht?
Nee, beides. Also nee, ich fass an und mag auch angefasst werden.
Ich auch, ich bin also extrem drückbar. Ich auch extrem.
Immer kommen.
Immer hallo, darf ich es mal drücken? Ja.
Wenn jemand die Hand so einem irgendwie hallo sagen will, ich umarme mal direkt.
Ich habe sofort die Hand draufgelegt.
Weißt du, was manchmal passiert? Teilweise, wenn Leute das ausstrahlen, so umarme ich nicht, dann gibst du die Hand und dann sagst du irgendwie dem einen dann mit der Hand hallo und dann kommt der zweite und denkst, ach, du siehst aber nett aus. Und dann umarmst du die Person und dann denkst, oh Gott, nicht, dass die andere Person jetzt denkt, weil im Zweifel, ich mache mir immer viel zu viele Gedanken, egal was ist. Also
du willst, dass sie dich lieben, auf jeden Fall.
Das ist ganz schlimm.
Du willst nicht, dass da hinten einer steht und denkt, guck mal, die blöde Kuh, die hat sie umarmt.
Ich habe wirklich da ein ganz großes Problem mit, deswegen weiß ich auch nicht, ob das eigentlich der richtige Job ist, so in diesem, was wir gerade machen oder in dem Entertainment-Industrie, dass ich will immer gemocht werden. Und ich meine, ich verstehe schon, dass dich nicht eigentlich jeder mögen kann, aber möchte ich nicht.
Du, weil ich das auch nicht so richtig kenne.
Ich den bekehren. Ja, warum er mich denn gerne mögen könnte. Du kannst mich mögen. Und dann können wir auch uns zusammensetzen. Das ist tatsächlich passiert. Ich hatte einen Shitstorm mal. Also was heißt so eine kleine Art Shitstorm? Wenn ich jetzt ins Detail gehe, dann sind es mir noch 8 Stunden. Deswegen versuche ich es kurz zu machen. Auf jeden Fall hat diese Person auf Instagram sehr, sehr stark gehatet. Und ich habe wirklich so, das ging dann auf mein Profil rüber, dass die Leute mich dann beschimpft haben und so weiter. Und das hat mich so fertig gemacht, weil das auch, das war irgendwie alles total fies und auch überhaupt nicht begründet. Und dann sehe ich die Person in meinem Fitnessstudio reinkommen, in Hamburg, und denke so, oh, das ist er. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, hallo, Entschuldigung, du bist ja auch Hamburger, wie ich mitbekommen habe, wir können auch privat reden, du brauchst es ja nicht so öffentlich zu machen, weil das tut mir weh. Und dann hat er mir nicht in die Augen geguckt und hat so gesagt, okay. Und dann meinst du, hättest du es denn mal probiert, mir direkt irgendwie zu schreiben, weil vielleicht können wir das ja klären. Und hat er gesagt, das hättest du ja eh nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann treffen wir uns. Wann kannst du? Und dann saß ich mit dieser Person, einfach einer fremden Person, 6 Stunden lang auf einer Bank an der Alster. Und da haben wir dann gesprochen. Und mittlerweile sind wir auch befreundet, weil ich habe ja auch keinen Stolz oder irgendwas. Oder bin dann auch, ich möchte einfach nur gemocht werden und möchte rein in die Erde. Ich möchte einfach nur dann das, und wie gesagt, wir haben uns auch super verstanden und ich mag den auch super gern, dass am Ende des Tages kommt das alles immer von Unsicherheiten und von gewissen Themen. Und jeden, aber mir, ich hab, mich hat das so glücklich gemacht. Und wenn ich das Leuten erzählt habe, die waren so, Caro, du saßt 6 Stunden mit der Person. Also
ich hatte das da habe ich irgendwie, ich lese ja eigentlich gar nicht groß, was da steht, und dann lese ich irgendwann so im Magazin, lese ich auf einmal, dass irgend so ein berühmter Typ auch, also gar nicht so berühmt, aber eigentlich berühmt genug, um was zu sagen, so ein Make-up-Typ, und der hat dann geschrieben über sich und der fand sich natürlich toll, und das las ich so und dachte, ach guck mal, der findet sich aber super, dachte ich so. Und dann schrieb der auf einmal, ja, und dann auf einmal lese ich meinen Namen und dann schrieb der, ja, was ist das für, was muss das für ein kaputtes Land sein, wenn so jemand wie Guido Maria Kretschmer so geliebt wird von diesem Land, dann möchte er und so. Da dachte ich, ich habe den noch nie in meinem ganzen Leben getroffen und dachte ich, du arschloch dich so in dem Moment.
Nee,
pass auf, ich habe nie, ich dachte, komm, lass den laufen. Was soll ich dir sagen, man sieht sich ja mal zweimal, wenn es gut läuft, dreimal. Ich musste einspringen für Barbara Schöneberger, machte eine Moderation irgendwo, keine Ahnung, auf so einem Event. Und dann bin ich da rein und auf einmal lese ich, ach du Scheiße, der Typ ist da. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich mache den platt auf der Bühne, das wäre eine Leichtigkeit, dachte ich so. Und dann dachte ich, nee Guido, ich erschlage den mit Liebe. Und ich habe dann wirklich, da habe ich das wirklich gemacht. Ich habe gesagt, und jetzt bin ich so glücklich, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Ich habe so getan, als wäre das natürlich nie passiert wäre. Und habe den so groß gemacht, habe mir ja so, hast du den Konjunktiv eingebaut, was der alles sein könnte. Wie ich mir vorstellen würde, dass jemand ist, der doch so erfolgreich ist in dieser Welt. Und was der alles für Qualität mitbringen muss und wie feinstofflich der sein müsste. Und dass ich so berührt bin, so tief berührt, dass der jetzt kommt und ich bin, habe so ein Bild und habe das so gemacht, auch den da durchgetragen. Und das war für den richtig, der ist den Gang nach Canossa. Ich merkte bei jedem Satz, der wurde immer kleiner.
Hast du ihn auch angeschaut?
Ich habe den angefasst. Ich war kurz vor Zungenkuss. Ich habe den also alles gemacht. Und dann war der so, und der war so berührt. Und das war, da dachte ich, weil ich das ja Gott sei Dank selten Touch on Wood habe, das wie du auch. Das sind ja so ähnlich, wir beide. Das ist erschreckend. Und dann habe ich nachher gedacht, das war schön. Der ist wie so eine Teflonpfanne an mir abgerutscht. Und dann hatte der nachher wirklich das schlechte Gefühl, weil der hat gedacht, hoffentlich liest dieser nette, zauberhafte Mann niemals das, was ich mal als Interview gesagt habe. Ich habe es auch nie gesagt. Hört das
aber
jetzt,
ich verstehe auch
das
nicht,
jetzt.
Warum
aber
Menschen überhaupt,
warum
Leute,
machen das Menschen?
Was bringt dir das denn?
Und du kennst ihn überhaupt nicht.
Form.
Und nachher ist der total begeistert und es muss ja nicht mal sein. Aber ich finde auch wichtig, dass Leute, dass man nicht denkt, man ist irgendwie der Arsch, der durch die Gegend rennt. Ich kann das gar nicht gut.
Ich habe auch so ein Format gemacht und dann saßen wir da irgendwie zu siebt am Tisch und haben auch über so Sachen geredet. Und dann hieß es auch irgendwie so, ja Caro, irgendwie wieder sowas, ja, es kann ja nicht jeder mögen, weil ich das so gesagt habe. Und dann so
oberflächliches
sechs
Biest.
Leute, die gleichzeitig sagen, es kann ja nicht jeder mögen. Und habe ich gesagt, doch. Und dann habe ich dann erst mal versucht, dagegen anzugehen, habe gesagt, ja, aber am Ende des Tages, ich verstehe das, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann und ich verstehe auch, dass man, ja, aber man kann sich ja trotzdem versuchen, irgendwie anzunähern und versuchen, auch wenn ich nicht deine Meinung habe, kann ich Verständnis eventuell versuchen aufzubauen für deine Meinung. Und klar gibt es, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Leute oder auch Parteien oder was auch immer, die mit denen man nichts zu tun haben möchte. Und da weiß ich, glaube ich, auch, dass ich mit denen nicht an einem Tisch sitzen möchte. Aber gerade wenn Menschen, wo du eigentlich so denkst, warum musst du jetzt schlecht über mich reden oder irgendwie ein verrücktes Gerücht in die Welt setzen, weil das gibt es ja auch. Hast du mal ein Gerücht von dir gelesen, wo du da dachtest,
ja,
oh.
Ja, also bei mir prallt das Gott sei Dank so ein bisschen wie eine Teflonpfanne manchmal ab, so lächerliche Dinge, wo ich habe mal gelesen, wurde mal gefragt, was machen Sie, wenn Sie ins Hotel, die fragen ja immer irgendwelche Sachen, da habe ich gesagt, das mache ich wirklich, weil ein Freund von mir, mit dem ich studiert habe damals, der ist Brandschutzingenieur und der hat mir mal gesagt in Zürich, Guido, du, ist doch scheißegal, wo du wohnst, du musst sofort, wenn du da reinkommst, egal wie spät, du musst immer dir merken, wo der Fluchtweg ist. Du musst immer, bevor du ins Zimmer gehst, denken, ist das ein rechtes oder ein linkes Zimmer? Das fand ich sehr gescheit. Und wenn du rausgehst, also nicht, dass du in falsche Richtung läufst, weil wenn es mal brennt, hat der gesagt, wird sich das entscheiden, manchmal, wo in welche Richtung du
das
läufst.
Das werde ich jetzt mitnehmen von diesem Podcast.
Nimm das. Du gehst immer rein und du gehst rein und bevor du reingehst, denkst du, dann siehst du ja Fluchtweg rechts oder links und das musst du dir merken. Du stehst einfach, hallo, rechtes Zimmer, sag ich dann. Dann weiß ich, wenn es was ist, renne ich rechts. So,
okay,
ne? Und das hat er mir gesagt. Und da habe ich gesagt, ja, das ist so mein Tipp. Dann stand dann später in der Zeitung Guido Maria Kretschmer, Todesangst im Hotel. Als wenn ich, da hat mir geschrieben, die würden die Fenster abschließen in Hotels, in denen ich wäre, damit ich nicht raushüpfe. Ich habe gesagt, sag mal, geht's noch oder so? Das fand ich schon krass. Also da ist dann daraus gemacht wurde, dann denke ich, mein Gott, diese
Gott, deswegen habe ich auch immer so Angst.
Aber die machen natürlich manchmal was, aber dann denke ich,
ja, aber
das ist
mein Problem, beziehungsweise auch so zu Interviews oder Podcasts oder allgemein, egal was man sagt, wird ja dann erstmal auf die Waage gelegt und das ist so mein...
Die Goldwaage.
Die Goldwaage, auf die Waage.
Das ist auch so ein schönes Wort. Ich liebe das, wenn Leute lange im Ausland sind. Meine Freundin Kira, die du ja auch, glaube ich, kennst, genau, die ich liebe und so schätze. Und die ist jetzt schon so lange in London und die sagt auch manchmal so, sprich, so jede Wendung falsch, die sagt dann zu mir, Guido, ich will dir mal eins sagen, da gehen mir doch die Kühe durch. Das heißt Pferde, sag ich dann.
Ich glaube, das mache ich mittlerweile auch ganz wirklich dann auf die Waage legen.
Ich dir. Absolut. Ne?
Ja, aber das ist, ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt,
Aber ich finde das natürlich schön auch, ich muss sagen, das ist irre ist ja, dass ich dich ja eigentlich vorher geliebt habe, bevor ich eigentlich, ich meine, ich wusste nicht, wer du bist. Aber
wann hast du das erste Mal von mir gehört? Ich finde das ja immer spannend. Weißt du, was ich spannend finde?
Ich habe,
dass Leute von mir denken, das auch.
Ja, genau, weil die denken ja erstmal, das ist ja, sind wir uns ja ähnlich, die denken ja meistens erstmal Mode, denken die ist schon mal doof.
Ja, denken ja viele Leute
oberflächlich, absolut oberflächlich, keine Idee, kriegen alles hinterhergeschmissen, sind irgendwie auch bresig und haben es nicht so richtig geschafft und sind dann irgendwie ja mit anderen Leuten, die extrem oberflächlich sind und zerstören die Welt. Mhm. Und das ist ja so eins. Und das andere ist natürlich, dass man denkt, ach ja, das ist eine arrogante Hippe, das denkt man auch sofort, die sind irgendwie arrogant oder die, das ja nicht unbedingt, aber man würde immer denken, ach ja, die
unsympathisch
haben auch so renitente und Freunde und irgendwie dieses Hallo, ich war in London und so. Na, Paris.
Ich würde das wahrscheinlich auch selber von mir denken. Manchmal, wenn ich wirklich von oben herauf schaue, wie so eine Vogelperspektive und mich sehen würde, ich so denken, boah, I don't know. Also warum? Ich gucke auch selbst teilweise dann irgendwie und denke mir so, was würde ich jetzt über mich denken? Weil am Ende des Tages bin ich eigentlich, wenn so, manchmal denke ich mir so, warum bin ich überhaupt eigentlich in diese, wie bin ich in diese Welt gekommen, frage ich mich
also
manchmal.
Und war,
ich bin wirklich eigentlich, trage ich jeden Tag, gerade wenn ich in Hamburg bin, jeden Tag die gleiche Hose mit dem gleichen Fleck, den habe auch keine Lust auf Waschen und mit dem gleichen weißen T-Shirt und Haare in die Höhe. Und mir macht total viel Spaß, Mode, und mir macht total viel Spaß, das alles. Und ich liebe Menschen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich liebe Menschen.
Das ist
aber
es. Und deswegen bin ich Designer geworden. Ich glaube auch nicht, weil ich Klamotte fand ich so, aber ich
bin
dachte
ich spannend.
Mir,
aber ich finde alles spannend.
Ich finde, durch Klamotte kommst du ganz nah ran, das ist die Haut der Seele. Mhm. Denke ich mir, ich dachte, man muss die anziehen, dann kriegt man mit, wer die sind.
Darf ich
und,
auch mal anfassen?
Ja, genau, und dann fasse ich die an und rede. Ich habe halt auf so vielen Betten in meinem Leben gesessen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, von schwerstreich bis Probleme, alles gehabt und ich habe so viele
oft
Frauen.
Oft auch schwerstreich plus Probleme.
Ja, und natürlich und mit Mann, der dann nebenbei die Kleider von der Frau möchte und so. Ich habe alles erlebt mit einer Brust, zwei, drei und so, alles gemacht und habe immer wieder gedacht, was ist das schön, weil es öffnet mir so die Herzen, weil sie mir vertrauen, wie so ein Arzt, den man dann.
Und ich habe auch das Gefühl, dass Mode so viele verschiedene Branchen ja auch irgendwie verbindet. Also am Ende des Tages, mittlerweile ist es ja auch von, ich arbeite mit so vielen verschiedenen Leuten und mache meine eigenen Businesses und so weiter und Sport und das ist ja mein Problem. Ich werde irgendwann wahrscheinlich mit 80 Katzen, nicht mit 80 gesorgt, aber mit 80 Katzen in Hamburg irgendwo enden und keine Cousins bekommen, aber immerhin Katzen.
Ja, aber
und wahrscheinlich mit und 300 verschiedene Sachen angefangen.
Und 12.000 Taschen im Schrank, die du alle verballerst dann.
Nein, und alle wirklich und eigentlich jeden Tag das Gleiche. Nee, irgendwann werde ich so, weil alles zu viel ist, habe ich dann so.
Diese Antichrist. Ein bisschen wie Brigitte Bardot, die dann dich nicht mehr wäscht und dann lässt mich in Ruhe.
Ich mache nichts mehr. Haare
genau.
Bis hier unten.
Schreckliche Drecksmode. Nee, aber ich glaube auch, Mode ist ja im Grunde, du schreist ja laut Hallo, ohne einen Ton gesagt zu haben. Es ist ja völlig nonverbal zu sagen, wer ich bin. Ich finde ja auch, ich habe gestern wieder auf dem Event, wo ich gestern war und diesen Preis bekam, war da auch einer, dachte, wie sieht der denn aus, so ein Typ? Ich meine, das war so in die falsche Richtung gelaufen. Der hatte so ein Kopftuch auf, das sah so verboten aus, mit so einer komischen Bluse und der fand sich aber so wahnsinnig. Der
aber
ging
ja
an mir
schön.
Vorbei. Das
mein
fand
Gott,
ich schön,
oder?
Aber ich dachte auch, aber
ja,
jeder
weißt du, was
dachte,
eigentlich?
Scheiße. Und es war auch scheiße, muss man sagen. Mhm. Der war aber selber high. Mhm. Da dachte ich, das ist das Tolle an der Mode.
Ja.
Du kannst alles machen, du kannst alles sein. Du legst einen Schalter um und denkst, hurra, alles ist begeistert.
Aber das finde ich eigentlich das.
Das ist das Geheimnis der Mode.
Ich finde,
und
das
viele
Geheimnis
kapieren
ist
das
auch,
nicht.
Dass man eigentlich am Ende des Tages effortless sein sollte. Klar machen wir uns darüber Gedanken, was wir vielleicht anziehen. Aber ich glaube, wenn es dann alles zu viel ist, dann irgendwie. Das, ich weiß noch, das erste Mal, als ich bei Prada bei einem Fitting war, in Mailand mit Carmine, wie ich dann so meinte, oh, zu dem Ort, ich hatte so ein knall-neon-oranges Kleid an und dann war ich so, oh, die Neon-Tasche wäre doch perfekt, das passt dann zusammen. Und er so, Caroline,
this is
never
wrong.
Match. Never match. Und jedes Mal, wenn jetzt Leute sagen, oh, zu dem neongrünen Ding, pass auf, never match. Wirklich match. Und ich so, oh mein Gott, das hat sich wirklich bei mir so eingebrannt. Jedes Mal, wenn ich was sehe, denke ich mir so, okay, jetzt mit dem, wenn du irgendwie schon so knallorange, dann vielleicht nicht, dann auch die knallorange Tasche und die knallorange Brille und die knall und all, never match.
Aber du hast ja vorhin gefragt, wie ich dich zum ersten Mal, und das muss sagen, das ist genau, wo ich dich gesehen habe, dachte, ach, die ist aber cool. Da habe ich ein Foto von dir gesehen, weil es ja so viele unterwegs waren dann auch und dachte, wer ist das eigentlich? Und dann dachte ich, ach du, das ist ja eine von uns, dachte ich so, das ist ja eigentlich ein Modefrettchen. Hatte ich mein erster Gedanke und dann hatte ich eigentlich so, weil ich ja selber auch so beschäftigt bin, dachte ich, ach, die finde ich aber irgendwie süß. Und dann hat mein Frank, der hat einen Artikel gelesen, wir haben unser Haus hier, wir suchten ein Haus hier in Hamburg und dann hat der bei so einer Agentur, genau, das war halt so, da war ein wahnsinnig schönes Porträt und der Frank ist ja jemand ganz kontemplativ und der sitzt ja auch Wasser so am Kamin und ich dekoriere den ja auch oft ein. Dann nehme ich so ein Tuch noch drüber und so ein Plate, weil der so hübsch da steht. Und dann, das ist ja ein Vorteil mit intellektuellen Männern. Kann ich nur empfehlen, weil die machen ja kein Theater und die machen ja nichts unordentlich, weil der ja da sitzt und kriegt ein Kunstbuch und dann liegt er da. Und dann habe ich den so eingedeckt. Dann sagt er auch mal zu mir, geht doch heute was sagen, sagt er. Ich finde die toll. Ich finde Caro Daur. Kennst du die eigentlich? Ich habe sie nie getroffen. Du kennst doch alle, sagt er. Sag ich, nein, die habe ich nicht getroffen. Und dann meinte,
warum
ich
finde, eigentlich? Warum, ich weiß es nicht. Warum hat die Welt hat, uns nicht
da war
zusammen?
Der war high und da hat der so geschwärmt. Und dachte ich, und genau so ist es gewesen. Du bist genau das, was Frank sich da ausgedacht hat.
Hat sowas. Er sich so ausgedacht?
Ja, er hat gesagt, die sieht toll aus und so. Ach, die ist aber süß. Ach, die müssen wir mal kennenlernen. Ich habe gesagt, ja, irgendwann wird das passieren.
Und dann
wurden wir zusammengesetzt. Und du warst irgendwie, dachte ich, Gott. Ja, ich hatte so Glück, muss ich sagen. Ich weißt du so noch? Glück. Da gab es die erste vegetarische Gans meines Lebens. Gänsebrust.
Nee, vegan.
Vegane Gans. Und es sah aus wie, so stelle ich mir ein Walfischbaby vor. Das war doch das Größte. Hast du das schon mal sowas gegessen? Was war denn da drin? Das war doch, der ganze Teller war so ein Riesen.
Es war so ein Klops.
Riesenklops, weißt du das noch?
Ich hatte auch Bauchschmerzen. Habe ich aber wirklich alles gegessen. Das war wirklich,
stimmt,
da war
du bist
sehr
ja Aufesser, ne?
Ja, das ich bin Aufesser. Mal. Und da kommt wieder die Kindheit ins Spiel. Da, wahrscheinlich, weil ich nichts bekommen habe. Nein, aber ich war schon immer, meine Mama war wirklich so, sie hat, du musst immer aufessen, immer aufessen. Ich habe immer aufgegessen, immer. Und
warum?
Dann,
weil es so nach dem Motto ist.
Nee, das ist wichtig. Und ich habe auch aufgegessen, ich glaube, da war nicht mal ein Problem. Ich habe im Zweifel einen zweiten Teller noch gegessen.
Du isst ja auch langsam, aber du isst es auf. Du isst langsam, aber du isst es, bis es weg ist. Ne?
Und ich weiß noch, mein Papa hat schon immer so Marmelade selbst gemacht und meine Mama war so jemand, wenn dann schon Schimmel drauf war. Ich so, Mama, das geht glaube ich nicht mehr, so Kratzer abgeht noch. So ist meine Mama.
Überhaupt nicht dabei.
Die ist wirklich auch unser, und pass auf, jetzt wird's lustig, ich habe mich immer beschwert, nicht nur, dass ich so wenig Cousins habe, ich habe gesagt, Mama, unser Kühlschrank ist immer so leer. Ich habe wirklich gesagt, Mama, unser Kühlschrank ist so leer, können wir nicht mal, guck mal, die haben schon wieder da irgendwie eine Beefy oder irgendwie da, oder Actimel oder so witzige Sachen und wir haben immer nur so nerviges Kefir und die Trockenpflaume so da. Und dann, pass auf, und jetzt wird's witzig, und dann hatten wir, ich könnte dir jetzt sagen, was bei meinen Eltern jetzt im Kühlschrank, weil es hat sich nichts geändert seit 30 Jahren, sind wirklich dann so saure Gurken, 800 verschiedene Marmeladen, wahrscheinlich alle die gleiche, aber Hauptsache es sieht viel aus. Und dann gab es wirklich einen Moment, dass ich Mama wieder gesagt, Mama, wir haben nichts im Kühlschrank. Also nicht, ich will nicht sagen, nein. Genau. Meine Mama hat immer schon, also meine Mutter kann auch gut kochen, aber sie hat sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Sie kann, wenn sie will, kann sie dir da richtig
Krebs-Set an. Kaut die selber gern?
Die liebt Essen auch, okay. Aber die ist eher so, die nascht auch den ganzen Tag. Ja. Die ist genauso wie ich. So, und dann habe ich wirklich gesagt, Mama, ist wieder so leer alles. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann mache ich so, ich habe erst den Kühlschrank, habe wieder gemeckert. Dann komme ich so, nachdem ich dann irgendwie, keine Ahnung, gelernt habe oder so, wieder runter und gucke in den Kühlschrank. Und dann hat sie das nach vorne irgendwie gestellt oder umgestellt, damit das nach mehr aussieht. Und dann sage ich, Mama, hast du den Kühlschrank umgestellt oder hast du dann irgendwie aus die Milch in eine andere Karaffe gemacht oder so, damit das nach mehr aussieht? So, nein. Und das gibt sie einfach nicht zu. Aber sie hat einfach versucht, dass der Kühlschrank nach mehr aussieht.
Aber das ist irre, dass du sagst, weil ich bin auch total kühlschrankaffin. Ich bin ja mega pingelig mit Kühlschrank.
Ich gucke jedes Mal erstmal im Kühlschrank.
Ich auch, ich mag diese großen Dinger. Weil das ist so, ich bin ja Internatskind gewesen und da hast du ja keinen eigenen Kühlschrank. Du lebst ja ohne Kühlschrank. Du gehst ja immer in die Kantine oder in den Speisesaal.
Zeig mir deinen Kühlschrank und ich sag dir, wer du bist.
Und dann sitzt du da, du musst essen, was kommt. Und deswegen, ich bin ja überhaupt nicht geeignet für Essen, was schon mal da war, nochmal zu essen.
Aber das kann ich. Du kannst mir alles hingeben.
Ich kann keine Wochenschau. Weil ich einfach im Internat ist wie montags frisch, Dienstag auch noch. Ab Mittwoch fängt das an. Am Mittwochabend kommen dann die ersten Erinnerungen vom Montagsmittagsessen. So. Dann kommen die ersten Wurststückchen da reingebaut. Und dann war es am Donnerstag, ist Untergangstag für mich gewesen. Da wusste ich, jetzt kommt Wochenschau, alles zusammen. Echt? Da habe ich mich immer zurückgehalten.
Ich liebe das sowas.
Am Freitag geht die Sonne
von den
wieder auf.
Gegessen.
Freitag geht es, dann bekommt dann Fisch oder Mama gas Pommes. Dann dachte man, jetzt kann es Wochenende. Und dann geht das immer so in Etappen. Und das habe ich bis heute so. Ja. Ich bin extrem. Ich kaufe auch, also ich stelle das auch so ganz gerade in den Kühlschrank und will, dass das so wie in so einem Supermarkt, denke ich.
Mein Kühlschrank ist so voll. Und ich wohne ja alleine. Mein Kühlschrank platzt aus
allen Nähten. Das heißt, du packst dir das hier voll
Nähten.
In Hamburg, auch wenn du weg bist?
Ja, und dann, aber ich esse auch dann auch, wie gesagt, wenn es abgelaufen ist, passt
das
noch.
Das will ich lieber.
Nee, wirklich, ich passe noch. Ich bin so, ich schmeiße wirklich nichts weg.
Ich konnte früher Milch nur trinken, wenn sie maximal 3 Tage haltbar war.
Ich habe wirklich teilweise die Milch schon aufgemacht, komme 2 Wochen wieder aus New York und denke so, ah, oh, geht noch. Ah, oh, war vielleicht ein bisschen, hat doch ein bisschen gekratzt. Oder wenn ich es dann in den Milchschäumer packe und das nicht mehr schäumt oder so, dann denke ich, das stimmt was nicht, dass es nicht mehr schäumt. Irgendwas ist hier schiefgelaufen.
Die Mayonnaise hat einen Stich, ach nee, ist Joghurt und so. Nee,
wirklich.
Ja, ja. Ja, das wäre gut zu Frank. Der Frank auch, der denkt, ja? Das kann man da probieren. Ich habe Mauer, dass die Eier oben schwimmen. Mir hat mal jemand erzählt, du kannst Eier so ins Wasser legen, dann weiß man vorher schon, ob sie frisch oder nicht so frisch sind. Eier habe ich auch ein total, das ist ein Horror. Ja. Da war ich mal in China, da essen die diese 100 Jahre alten Eier. Das war für mich der Albtraum. Ja. Da haben die mir so ein Ding gebracht. Ich war sofort raus.
Ich probiere alles. Ich habe jetzt auch in Schottland, wie gesagt, ich habe ja dieses mit diese Serie da und nicht Serie, wie sagt man, so eine Show gemacht. Und da war ich in Schottland und musste Haggis selber machen. Und Haggis ist ja wirklich aus Schaf.
Erklär mal, was das ist für die, die nicht wissen.
Leber, Herz, Hirn, alles, was das Herz begehrt. alles ist da das wirklich drin. Und dann machst du es wirklich. Weil das ist das Ding. Ich probiere alles. Meine Mutter, du könntest mir irgendwas hinstellen. Ich würde es im Zweifel probieren. Ich wäre super für Deutschland. Wie heißt es nochmal? Ich bin ein Star und bin hier raus. Ich würde sagen, oh, da gib mir noch einen Teller. Geht doch noch. Und noch einen kleinen Hoden von einem Krokodil nehme ich noch.
Noch einen.
Ein kleiner Pimmel. Ach ja, das will ich doch. Der ist ein bisschen klein, gib mir mal den großen Pimmel.
Der macht schwanger, aber nicht dick, sagst du dann.
Das ist viel Eiweiß, oder?
Nee, das ist ja für mich der Untergang. Ich könnte das schon nicht machen, ganz ehrlich. Also das Essen wäre eins. Das würde ich sagen, gut, so ein Pimmel würde ich jetzt halt auch noch, wenn es ganz eng würde. Aber ich muss sagen, was ich nicht könnte, das kleine...
Ich mag crunchy Sachen.
Ich mag ja einen kleinen mit Schwänzchen nicht gern. Ich kann ja überhaupt nicht, was Kleines einen Schwanz hat.
Nee?
Das wäre für mich der Horror, wenn da so eine Ratte vorbei marschieren würde oder so eine Maus, wäre ich raus.
Ich war letztens in so einem richtig schicken Hotel und dann...
Hör auf, sag's nicht.
Da war eine Ratte, an der Kaffeemaschine vorbeigelaufen. Und ich sehe das da so und denke so...
Das ist nicht dein Ernst. Welche Stadt? New York?
Es war in Portugal.
Aber da fahre ich jetzt nicht mehr hin.
Da in der Nähe von Comporta. Und dann war ich so, da war
wie eine bitte, Ratte. Eine Ratte im Hotel?
Ja. Aber es war draußen.
Ich mal in Amsterdam, auch in so einem Luxusschuppen, sitze ich da und da ganz Tag gearbeitet, spät dran. Und dann, ich bin ja abends total, das ist ja für mich das Größte, nach Hause kommen in so ein Hotel. Dann ist ja alles organisiert, das Teelicht schon an und so. Und dann denke ich, dann esse ich ja. Dann denke ich, jetzt esse ich.
Isst du im Bett oder wie isst
ich esse im Bett. Oder
ich esse auch im Bett.
Im Bett, aber trotzdem habe ich da noch so, dass ich
so ein bisschen aufrecht,
genau. Und die wollen ja jetzt nicht, dass du keine Kerzen mehr im Wasser kommen, diese scheiß Akku-Dinger, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wer sich das ausgedacht hat, sind alle so scheiß Akku-Kerzen.
Guck mal, da unterscheiden wir uns wieder, weil ich bin sogar zu faul, eine Kerze anzumachen.
Nee, ich habe ein Teelicht dabei im Koffer.
Jetzt gerade.
Ich habe Glühbirnen dabei.
Ich habe mein Milchschaumgerät dabei.
Und dann habe ich das angezündet und dann liege ich da ganz schön und ich muss sagen, klein und Schwanz kann ich überhaupt nicht. Und dann sitze ich da und gucke.
Das ist ohne Schwanz? Geht dann?
Ja, wenn's, also wenn, ja, sagen wir mal, wenn es jetzt so ein Hamster wäre, ohne Schwanz.
Ich habe erst der mal Schwanz, den Schwanz vorne gedacht.
Nee, aber so klein mit Schwanz ist nicht mal. Und ja, dann da sitze ich da in diesem schönen Hotel und denke, boah, es war so ein anstrengender Tag mit Shooting und Leuten und tausend Menschen. Da hatte ich Ruhe, esse ich was Schönes. Ich sitze da, auf einmal denke ich noch für einen Moment, das ist eine Fata Morgana oder so. Da sehe ich auf einmal, dass aus dem Fernseher kommt eine Maus raus und bäumt sich noch so auf, so guckt so. Und auf einmal kommt eine zweite aus dem Bücherregal. Und dann macht die... Die haben gekämpft. Ich sage dir, ich bin so geschrien, alles zusammengepackt. Ich habe gedacht, jetzt habe ich die natürlich auch im Koffer. Habe ich mich ganz schnell, da stand ich wie Udo Jürgens auf dem Flur mit so einem weißen Bademantel. Ich dachte, das glaube ich jetzt nicht und so. Ich zu der Rezeption, ja, das kann ja mal passieren. Ich habe gesagt, ich kann hier nicht leben. Dann bin ich ausgezogen nachts.
Aus dem Hotel.
Aus dem Hotel raus. Ich hätte heulen können. Ich war so gemütlich. Das war so schön. Ich hatte gerade irgendwie, dann dachte ich mir, nein, diese Schwänzchen. Und dann, seitdem habe ich so einen Horror. Ich gehe nie wieder in das Hotel. Nie wieder mache ich das. Oh, nie wieder. Porto ist für mich jetzt schon gelaufen.
Ja, aber ich fand die ganz süß.
Ey, New York, das war für mich auch hardcore. Fashion Week, was das war. Bin ich mit einer Freundin, sitze so in so einem Park irgendwie im Village, war eigentlich ganz schön. Und das Verrückte war noch, dass Anna Wintour an dem Morgen noch da vorbei marschiert ist und so, hat sich dann so schnell so einen Kaffee geholt. Und dann sitzen wir in so einem Park. Und dann
jetzt kann der Tag nur besser werden.
Nee, da dachte ich mir so, guck mal, die ist auch da und so. Ja, ja. Und dann marschiert die so vorbei und dann denke ich noch so, ach, ist ja irgendwie in dieser Gammelgegend, denke ich noch so. Egal, wir sitzen so und auf einmal sehe ich, während ich mit der so einen Kaffee trinke in diesem Park, wie so eine Frau am Nachbartisch ihre Tasche auf den Boden stellt. Und auf einmal kommt, also über das Gebüsch kennst du, weißt du, wie es da aussieht, diese komischen Gebüschdinger. Ja, und dann auf einmal kommt so eine richtig fiese Ratte, aber so eine richtig, nicht so eine kleine, so eine richtig ekelige, kommt raus, guckt dir.
Aus der Tasche,
nein. Nein, die ist in die Tasche rein.
Die hat die Frau das gemerkt?
Nein, die ist rein und ich dachte nur,
oh Gott.
Ich sagte, die müssen das der Frau sagen. Und die meinte, ich habe gesagt, die Frau kriegt doch einen Schock. Und ich habe mir gesagt, there's a rat in your bag. Da war die total aufgeregt, da hat mich dann so angemacht und so, what? Und so. Ja. Dann dachte ich, okay, dann nimmst du mit nach Hause. Ich bin dann irgendwann, wir sind dann gegangen, dann hast du so richtig, hat die da so ein Butterbrot gefressen. Da dachte ich, erzähl mal vor, ich würde mit einer Tasche in einer Ratte.
Ich hatte das tatsächlich mal,
weil mein Ex-Freund. Da könntest du mich in die Psychiatrie bringen, da wäre ich raus für die nächsten 4 Monate.
Mein erster Freund, der hat so, war das mein erster, zweiter Freund, was auch immer, der hat in so einem Wald so ein bisschen gelebt auch.
Ah.
Und der hat Tennis gespielt und dann hatte er seine Tasche immer draußen stehen. Und dann war da so eine fette Kröte. Ich glaube, ich finde Kröten...
Kröte finde ich okay.
Die kann dir ins Gesicht springen.
Ach, so eine Kröte, denke ich mir.
So eine fette...
Ich habe die Theorie, wenn du zum Beispiel jetzt Ratte und Mäuse alles mit Schwanzig machst, dann kannst du mit Spinnen, kommst du irgendwie klar. Und Schlangen finde ich jetzt auch nicht so doll. Aber ich muss sagen, für mich ist das Schwänzchen das Schlimmste.
Echt?
Ich mag nichts, was so knabbert und was die Dinger so in die Hand nimmt. Ich mag auch Eichhörnchen nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Die New York finde ich widerlich, die grauen.
Ich habe Angst vor denen, dass die dich irgendwie anspringen.
Ja, wenn
die
da unterwegs sind, setz mich da rein und dann.
Aber ich hatte ein Kaninchen damals und der hieß Streuselkuchen.
Das ist
süß. Weil ich mochte Kaninchen schon immer Streuselkuchen und Streuselkuchen ist sowieso mein Lieblingsessen. Und der war zum Beispiel, der ist 16 Jahre alt geworden.
Aber Kaninchen finde ich toll. Ich hatte ja meine Cousine Ingeborg, die hat ja auch, also die hatte auch eine, also sehr süß, aber die hat auch mit einem Kaninchen, eine von meinen 290, die hat auch Kaninchen gehabt und die hatte eins, das fand ich aber leicht übertrieben, obwohl die hat sehr geliebt, die hatte dem Haus gebaut und das stand so am Esszimmer, am Tisch und das heißt, das ging in den ersten Stock und aß dann oben so im ersten Stock.
Das war drin, das arme Kaninchen?
Das war nicht blind, aber das hatte dann ein Nierenproblem und das ist dann in eine Dialyse gekommen. Das ist alle paar Tage mit ihr zur Dialyse. Ich habe nicht gewusst, dass man ein Kaninchen dialysieren kann.
Wusste
war aber
nicht.
So. Und das hat die auch über Jahre hinbekommen. Und die hatte einen Mann geheiratet, der ist sehr nett. Der hat hinten so eine Zündschnur. Kennst du so Männer mit so einem Schwanz hin, mit so einem ganz dünnen, so ein geflochtener Schwanz?
Warum macht man das? Ist das so
das
wie
macht in... Man, weil man denkt, früher hatte man volles Haar und findet das noch gut. Und dann, ich grüße jetzt alle, die so ans haben. Aber da würde ich, also ich würde gar keinen Mann haben, der so wach würde. Ich meine, der würde morgens bei mir wach, dann wäre der Schwanz.
Aber hatte er dann quasi, hatte dann so ein Schwänzchen, aber schon so ein bisschen so ein...
Ja, oben nicht mehr viel, aber so ein dünnes Schwänzchen. Und dann hat er auch so Zähne und irgendwann sitze ich mit meiner Mutter da und dann ging sie raus, sagte, na, willst du noch was trinken? Und dann sage ich, weißt du was, Mama? Die hat Meerschweinchen gehabt, der sah auch so Meerschweinchen, der hatte auch so kleine
Zähne. Oder
eine
Maus, vielleicht beides so.
Aber die fand das toll und da habe ich gewusst, dass man Hasen extrem, wenn man die gut versorgt, dann werden die uralt.
Die können richtig alt werden.
Absolut.
Die waren bei uns im Garten und mein Papa hat sich immer um die gekümmert. Und das war richtig, ich muss meinen Eltern jetzt auch einen Hund irgendwie
besorgen. Die haben keinen Hund?
Nein. Und ich hatte auch noch nie einen Hund.
Ach, du hast doch einen Hund.
Ich brauche einen Hund.
Du brauchst ein Schaf vielleicht.
Ich brauche einen Schaf, dass ich üben kann. Oder ein paar Cousins.
Du wärst doch für Hund und so. Also du wärst doch geil. Aber bitte nimm was Gutes.
Nimm
was willst du für einen Hund haben, ne? Nicht sowas unter
aber
der Hand.
Später mal meine Eltern.
Was ist denn dann später und so? Würdest du sagen, was ist denn dein Dream? Würdest du dann sagen, okay, wie toll, ich habe dann die Schafe mal jetzt hinter dich.
Guck mal, ich werde jetzt nächstes Jahr 30 Jahre.
Das glaube ich jetzt nicht.
Das ist crazy.
Weißt du, wie süß das ist mit 30?
Nee,
du hast noch ein bisschen Eierschale auf dem Kopf.
Ich habe das Gefühl, ich bin 16. Nee, ich weiß, das ist ja das Ding, wenn Leute darüber reden, 30, ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts irgendwie in meinem Leben. So, wenn ich so allein in meine Wohnung gehe, denke ich so, ist das wirklich meine Wohnung? Und denke mir so, darf ich jetzt einfach alles machen? Weißt du, was ich meine? Ich bin wirklich so, wie gesagt, auch mit meinen Eltern, sobald wenn ich in Hamburg lande,
bist du Kind?
Bin ich Kind. Ich bin eigentlich so ein Kind, aber auf der anderen Seite gar nicht. Ich bin auf der einen Seite total das Kind und auf der anderen Seite möchte ich alle immer umsorgen und kümmere mich um alle. Und bin so ein, guck, dass es allen gut geht und deswegen, und eigentlich kümmere ich mich dann eigentlich gar nicht so sehr um mich.
Und wenn du dann da bist, würdest du dann sagen, dann machst du die Tür auf, sagst du dann Hallo Haus, sagst du Hallo Wohnung, ich sag ja immer Hallo, wenn ich reinkomme.
Ja?
Ich sag auch Wiedersehen. Ich sag auch jedem Hotelzimmer, wo ich überlebt habe, man weiß ja nie, denkt man dann, wegen dem Feueralarm, sag ich dann zum Beispiel, sag ich Hallo Zimmer, sag ich, und sag dann, wenn ich rausgehe, bevor ich gehe, sag ich Danke Zimmer, sag ich Tschüss Zimmer. Bis zum nächsten Mal. Und der Frank hat das übernommen, macht das jetzt auch. Ja, der sagt
aber
das
wirklich,
auch.
Aber wirklich, du sagst es wirklich.
Ja, ich sag
schon mal,
das
laut. Dass jemand dir dich dann dabei gesehen hat?
Zimmer hat noch nie gesagt, ach Guido, es war für mich auch ganz schön mit dir. Also ich sag
nee, dann, so,
hallo Bett
jemand,
oder so,
sag ich. Dass du jemand da gerade da hast und sagst, Entschuldigung, haben Sie mit mir geredet?
Ich sag auch hallo Auto und so. Ich sag auch zu Hause, wenn ich gehe, sag ich auch Haus, sag ich.
Ich bin
hallo,
tatsächlich
Haus.
Dadurch, dass ich immer eigentlich unter Leuten bin, und eigentlich auch immer am Telefon. Ich bin eigentlich immer am Telefon, das im Zweifel. Es ist eher so, dass ich dann mit meiner besten Freundin telefoniere und dann gerade auf dem Weg, zum Beispiel, wenn ich meine Wohnung verlasse, bin ich schon am Telefon und sage, ich bin kurz im Fahrstuhl, ruf gleich wieder an. Und dann kenne ich schon direkt den
Das ist aber auch random, wenn du immer mit Telefon, du hast ja dann, du bist ja immer irgendeinen dran und du bist ja dann doppelt belastet sozusagen. Du bist ja in der Location. Nee, das mache ich nicht. Also ich, weil ich das nervig finde, das
im. Magst du telefonieren oder nicht?
Doch, ich mag telefonieren sehr, sehr gern. Wenn ich einmal dran bin, hänge ich richtig dran. Also, ja. Aber ich kriege so viele Messages und ich habe ja dadurch, dass ich auch von meinem Management beschossen werde, immer wieder Hallo, denke ich, oh, nicht schon wieder. Und ich habe jemanden, meine, die ist sehr süß, aber die macht extrem lange Sprachnachrichten.
Das heißt, ich spule
die auf 2,5 ab, weil ich das sonst nicht schaffe.
Aber dann
ich habe die, glaube ich, lange nicht mehr auf normal gehört.
Immer ja, dann hörst du sie irgendwie an und dann manchmal denke ich mir so, okay, das sind jetzt 4 Minuten 30, das geht nicht.
Ich habe 12 Minuten 40.
Ich habe schon ganz oft gesagt, dass mein Handy nicht geht oder so, oder dass mein Lautsprecher kaputt ist oder so.
Über 2 Minuten finde ich fast
Zumutung. Ich finde, über 30 Sekunden geht nicht.
Ja.
Das geht nicht.
Ich habe 12 Minuten, das schaffst du nicht. Manchmal gehe ich zwischendurch raus und denke, ja, wo sind wir? Das ist schon viel und deswegen nervt mich das manchmal ein bisschen. Mhm. Gestern zum Beispiel bei dieser Preisverleihung, da hat die so gefragt, ja, wie viele Fotos habt ihr denn so auf dem Ding? Dann hatte eben Ricardo 260.000 Fotos drauf. Da dachte ich, das ist aber auch krass viel, 260.000. Mhm. Das würde ich gar nicht schaffen, ganz ehrlich. Das würde ich nicht schaffen. Okay, man hat auch viel Scheiß dabei. Also 260.000 würde ich nicht schaffen am Tag. Oder überhaupt in den letzten Monaten. Mhm. Und deswegen probiere ich,
Handy ist gerade kaputt gegangen, alles weg.
Nein.
Und ich bin nie wirklich war in New
das
York.
Das ist doch für dich der Untergang. Was machst du denn dann?
Dann merkt man mal, man braucht eigentlich nichts. Das wird meine Mutter sagen. Würde ich sagen, Mama
hallo,
und Papa.
Geh doch mal, wo kommst du hin und her?
Und dann, und waren irgendwie tausende Drafts oder so, was ich irgendwann mal gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, ja. Und ich bin, das ist das Ding. Ich bin wirklich, wenn ich überlegen würde, was ist wirklich das, was für mich wichtig ist, ist es wirklich einfach nur, wenn jetzt alles weg wäre und ich habe nur meine Eltern und meine Schwester und meine imaginären 200 Cousins, würde mir das reichen. Und das ist so, also klar war ich im ersten Moment genervt, weil im Zweifel, wenn es vielleicht, ich möchte halt immer zuverlässig sein und wenn es dann irgendetwas war oder vielleicht ein Job, was ich schon irgendwie, was ich auf dem Handy hatte und wo oder irgendwelche Excel-Tabellen oder irgendwas, was halt da drauf war oder vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Mein Problem ist auch immer so, ich habe vielleicht auch Nachrichten oder so, die dann auf dem Handy, auf dem WhatsApp oder so waren, weil WhatsApp ist ja auch so super nervig, da hast du ein Backup gemacht und dann gibt es das Backup nicht mehr. Keine Ahnung. Und dann war alles weg.
Ich muss sagen, ich bin auch dagegen, dass sie das Bargeld nehmen. Alle sagen, ja, ach, ist doch egal. Ich denke mal, wenn es eng wird, ist es gar nicht schlecht. Da hat man so einen Schein, sagt guten Tag, bitte schön hier eine Münze, hätte ich gerne was dafür. Ich glaube, wenn irgendwann mal Feierabend ist, dann stehst du da mit deinem scheiß Handy, keinem Bankaccount, dann ist nämlich völlig egal, was du hast, sondern da ist nämlich Feierabend.
Ja,
dann stehst du da und denkst, ja super, dann stehst du da mit deiner
beschissenen App. Ich habe manchmal in meinem Handy habe ich noch irgendwie einen Geldschein dran oder so.
Ich habe immer dahinter 50 Euro.
Ich auch. Außer heute. Aber hast du es dabei?
Ich habe es nicht hier, weil ich dachte, das stellt's aus. Aber ich habe immer einen Schein drin, weil ich denke, du weißt es nie, was passiert. Ich habe eh auch so Backup-Geld mal, denke ich. Guido, steck da mal 10 rein.
Weißt du, was Spaß macht, wenn du das immer irgendwo hinsteckst und dann findest du es wieder.
Dann denkst
aber dann habe ich es immer schon weggenommen.
Ich habe 500 Euro gefunden.
Hast du mal gefunden?
Habe ich gefunden. 500 Euro hatte ich in so einer Jacke. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Vielleicht war ich da irgendwo unterwegs und dachte, mach was Aufregendes. Oder wenn ich mal irgendwie abhanden komme oder in so einem Land, wo ich dachte, da kann ich die Währung nicht oder ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, vielleicht habe ich auch dann nachher gedacht, scheiße, wo ist es? Aber dann dachte ich, gut, es ist, wie es ist. Und dann habe ich dann irgendwann greife ich so in die Tasche und denke, was ist denn hier los? Das war so wie ein Lottogewinn.
Ja, das fühlt sich dann gut an, oder?
Ich habe mal einmal mit Frank, der ist ja so ordentlich mit Geld, total, der passt so auf.
Seid ihr beide so ordentlich?
Ich bin sehr pingelig und so, aber mit Geld bin ich eher so ein bisschen. Und dann stehen wir mal im Restaurant, werde ich nie vergessen, in Tokio auch noch, stehen wir und auf einmal sage ich, Frank, ich habe irgendwie gerade 50 Euro gefunden hier im Restaurant in Tokio.
Ja.
Sagt der Frank, wie? Ich sage, guck mal, ich habe noch nie was gefunden. Ich habe noch nie Geld gefunden. Habe ich das so hochgenommen? Und dann sagt der Frank, Guido, das ist deins. Das ist dir gerade aus der Tasche gefallen. Und ich, wie bitte? Aber das war mein eigenes Geld. Also ich bin auch kein Finder. Also ich bin
auch kein Finder.
Ich überhaupt nicht.
Auch kein Gewinner.
Doch, ich habe einmal
gewonnen.
Bist du Gewinner? Einmal. Ja. Einmal in meinem Leben habe ich gewonnen.
Was hast du gewonnen?
Halt dich fest, ich hoffe, du sitzt. Ich war in Spanien im Studium und ich hatte früher, muss ich dazu sagen, meine Schwester hat immer alle Preisausschreiben mitgemacht. Und rieb mich
und
immer
hat sie auch gewonnen?
Nein, nie natürlich gewonnen. Früher gab es ja, du kennst es ja auch, da kriegst du so eine Message, da steht dann drauf zum Beispiel, da stand Nummernschild auf deinem Auto schon, da kriegst du so ein Foto von so einem roten Mercedes oder so, da steht dann schon drin Caro Dauer, haha, Caro Dauer und du denkst dann, oh, aber erst wenn du liest du natürlich, klar, wenn du jetzt hier mitmachst, dann kommt da vielleicht irgendwann die Karre. ich bin irgendwo in Münster im Studium da unter. Meine Schwester kriegt dann zu Hause meinen Eltern dieses Ding und denkt, Guido hat einen Mercedes gewonnen. Ruf da an, holen die mich da raus aus der Uni. Musste ich zu pass auf, ins Sekretariat. Und dann sagt die, Guido, du musst ganz stabil sein und so. Du hast ein Auto gewonnen. Ich habe gesagt, was? Ja, steht hier und so. Dann habe ich gedacht, gut, das wird real sein. Ich dann zurück. Das war so ein kleines Seminar. Und dann meinte der, was ist denn los? Die dürfen hier nicht raus. Ich habe gesagt, okay, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, natürlich stolz. Ich habe gerade einen roten Mercedes gewonnen. Alle hurra. Da muss ich die alle einladen. Habe ich die alle eingeladen und dann ruft mein Vater abends an und sagt, Guido, das ist natürlich scheiße, das ist gar nicht dein Auto, das ist, kriegt jeder, das ist nicht gewonnen. Ja, super, dachte
und
ich.
Und dann?
So. Pass auf, dann zwei Jahre, drei Jahre lagen dazwischen, ich lebte schon in Spanien, im Studium in Barcelona und ruft meine Schwester auf einmal an und sagt, Guido, ich bin gerade fast zusammengebrochen. Sie meinte, ich habe gerade gesehen, so eine Sendung, da hat gerade Michelle, diese Sängerin, kennst du die? Michelle, ich sitze im Traum Express, ja, weil ja, ich sie ja, nie ja, vergesse. So eine ja. kleine, ganz süße, die sagt, Guido, die hat dich gerade gezogen und die haben gerade gesagt, da hat die so gezogen, erst 100.000 D-Mark, dann, das war glaube ich noch D-Mark, ja D-Mark war das ja. 100.000 D-Mark, dann gab es noch 250 und 500.000. Und dann hat die 250 gezogen und hat dann gesagt, und das ist Guido Kretschmer aus Münster, aber das war so meine deutsche Adresse noch und ja. hat meine Schwester in dem Moment, die hat so einen Joghurt gegessen mit Körnern und sie meinte, sie hat sich so erschrocken, hat das gegen die Wand gesprüht und meinte, wenn das stimmt, müsste ich die Renovierung bezahlen. Ich habe gesagt, sieh, gut, Ron, jetzt sage ich es dir ganz ehrlich, du hast mich vor zwei Jahren mit dem Auto verrückt gemacht, ich habe ich sage, das ist doch nicht, ich habe doch gar kein Los und so. Und dann fiel mir aber ein, dass meine Bankberaterin zu mir gesagt hat, ach Mensch, als ich erzählt, dass mein der Mann, also der Vater von meinem Frank, ja. der hat die Aktion Sorgenkind gegründet. Der hat auch die Lebenshilfe gegründet. Okay. Und die haben diese Organisation gegründet. Der Frank durfte da nie mitspielen, weil der ja aus dieser Familie war.
Ja.
Und da habe ich dann, hat die zu mir gesagt, ach, machen Sie doch mal so ein Los, kostet im Monat 5 € oder was, keine Ahnung, ja. oder D-Mark damals. Ja. Habe ich gemacht, total vergessen. Da hat die mich gezogen, da habe ich 250.000 gewonnen. Stell dir das mal vor.
Und hast du renoviert?
Du,
hast
ich
du
war da,
hast
ich,
du den
ich,
Joghurt?
Nee, ich war ja schon, nee, ich habe mir dann sofort eingeladen auf eine Reise, ja. meine Eltern auf eine Reise eingeladen. Habe das dann irgendwie weggepackt, dachte ich so, vielleicht weißt du ja nie, was kommt. Weil ich auch sage, Frank, willst du irgendwas? Wir kamen gerade von einer Reise zurück. Dann dachte ich, komm, das lege ich mir irgendwie weg, die Knatter, dachte ich. Ja. Irgendwann kommt der Tag, wo ich das brauchen würde. Ja. Genauso ist es gekommen. Habe ich mir Jahre später, dachte ich mir, jetzt kaufe ich mir ein Haus in Spanien, dachte ich, jetzt will ich ein Haus. Ja. Und genau das Haus, das mir gefallen hat, da fehlt mir genau das Geld. Und da habe ich das genommen und hatte das Haus. Deswegen, also ich habe wirklich was gewonnen.
Danach wow, muss aber ja, auch was gewonnen. Ich bin ja schon froh,
und
wenn,
das
ich,
war steuerfrei.
Wenn ich...
Wow. Ja, das war für mich, war krass. Meine Eltern auf eine Kreuzfahrt erstmal schön durch überall hingeschippert. Und, aber das war irgendwie, da dachte ich, guck mal, was gewinnen, das ist.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich mal jeweils was gewonnen habe. Ich habe wirklich, glaube ich, noch nie was gewonnen.
Aber es kann auch gut laufen. Ich hatte gerade, als ich jetzt in London war, da habe ich meine Freundin Lissy getroffen aus Australien mit ihrem Zaub. Die hat so einen schönen Mann und so schöne Kinder, egal. Auf jeden Fall wirklich toller Mann. Und die, der ist so Schreiner und die haben sich dann ein Haus gebaut, ganz süß, irgendwie von Bondi nicht weit entfernt. Und haben, dann erzählte die mir in London jetzt, dass die, dann haben die eine Kerze angelassen, leider Teelicht oder so. Dann ist denen das Holzhaus abgebrannt. Die haben alles verloren. Und ich fand das so traurig, der Gedanke, dass alles weg ist. Und dann haben die sich aber eben wieder recovered, haben dann eine Wohnung da genommen, so in, kennst du Australien auch bestimmt gut.
Australien kenne ich gar nicht, ich war noch nie in Australien.
Ah, das gibt's ja nicht. Und auf jeden Fall, das ist eine ganz schöne, so eine Region, irgendwie da, egal, auf jeden Fall. Und dann hat die gesagt, dann waren die so im Arsch. Und dann hat die, sich ein Rubbellos gekauft. Da hat die gedacht, ich kaufe ein Rubbellos. Und dann hat die 150.000 Australian Dollar gewonnen im Rubbellos. Da dachte ich, wie geil ist das denn? Du verlierst alles und im nächsten Moment rubbelst du und dann haben die mit dieser Knatter konnten die dann wieder irgendwie neu starten, ein kleines Holzhaus und so. Dann dachte ich, also gewinnen ist was Gutes. Aber was willst du denn gewinnen?
Das, ich weiß gar nicht, was ich gewinnen wollen würde.
Was man kann ja, glaube ich, nur, kann ja Geld gewinnen, Reisen. Es gibt doch so Dinger, wo man sagt, guten Tag, nehmen Sie doch teil und dann gewinnst du irgendwie.
Ich würde gern was für meine Eltern oder so. Weil, wie gesagt, mein, also zum Beispiel auch
du bist ein Gewinn.
Mein Auto habe ich mit, seit ich 18 bin. Ich fahre mit, also ich bin jetzt, wie gesagt, 29, ich habe das gleiche Auto, das zeigt dauernd irgendwie alles blinkt und überall steht irgendwie so
Hilfe.
Reifen befüllen. Aber weißt du, warum ich eigentlich
ich
kein neues,
Auto
warum ich kein neues, warum ich kein neues Auto mir auch irgendwie kaufen will, weil ich mir so denke, oh, dieses ganze neu anmelden und dies und das. Weil ich habe wirklich zum 80. mein Papa ist 80 geworden, habe ich ihm ein Auto geschenkt. Und da habe ich halt dann auch so geguckt, weil er wollte unbedingt...
Aber wie hat er sich gefreut, ja?
Pass auf, das war so ein kleines Zweisitzer und wo man halt dann mit schnell fahren kann und was eigentlich gar keinen Sinn macht als Auto, sondern einfach nur ein Spaßauto. Und darüber hat er immer geredet und habe ich gesagt, okay, der wird jetzt 80 und mein Papa ist sowieso der Beste, macht alles für mich. Ich möchte ihm jetzt das Auto kaufen. Und dann habe ich mich halt dann so schlau gemacht, was es in Hamburg so gibt und wo man das kaufen kann und dies und das und habe dann und bin dann dahin und dann habe ich halt so gemerkt, was man, wo man das anmelden und dies und das und Schild und bla und das ist mir und am Ende des Tages ist das jetzt nicht viel Aufwand, aber das ist für mich dann schon anstrengend. Und dann war es so, an seinem Geburtstag sind wir zu zweit spazieren gegangen. Ich so, wollen wir nicht an deinem Tag irgendwie spazieren gehen? Und dann sind wir an der Alster entlang spazieren gegangen und dann habe ich so den Schlüssel rausgeholt und gesagt, ist es deiner? Und dann
Autoverschenken ist was Großes. Ich weiß nicht, warum Auto. Ich habe zwei in meinem Leben verschenkt. Ja. Meiner Schwester, da habe ich Panayotta angerufen hier, die ist ja Expertin. Und da sage ich, du musst das irgendwie organisieren, dass das da vor ihr vor die Tür gestellt wird, vor ihrer Zuhause, das andere weggeht irgendwie. Das habe ich auch gemacht. Und dann hat die morgens aus dem Fenster geguckt, dann habe ich da so eine Schleife drum machen lassen und dann hat die aus dem Küchenfenster geschaut und dann hat das da gestanden und dann hat die irgendwie, was ist das denn? Und dann habe ich ihr das irgendwie zukommen lassen. Das hat die wahnsinnig gefreut. Und ich habe schon mal, also ich glaube, Auto ist echt was Großes. Und ich habe einer Familie mal...
Ich würde auch gerne ein Auto geschenkt haben, aber wo ich mich nicht um irgendwas kümmern muss. Einmal nur, aber schon mit irgendwie alles schon ready.
Und dann habe ich mal einer Familie, da war der Mann gestorben, das habe ich irgendwie gelesen, das hat mich so erschüttert und so. Und dann habe ich, die hatten Kinder und so und einen Hund und dann habe ich gedacht, aber was kann man denn machen? Da habe ich irgendwie Kontakt und dann habe ich denen so ein Kombi geschenkt, so ein Auto praktisch mit Kombi, wo die den Hund und so. Und ja, das hat mich so, das war so ein tolles Geschenk, weil die sich so gefreut haben und die waren so glücklich und fahren jetzt mit dem Auto immer rum.
Aber fährst du gern Auto?
Soll ich dir was sagen? Auto ist für mich ein bisschen, manchmal ist das so Rückzugsort, bin ich ganz allein. Ja. Ich habe ja lange Fahrer gehabt auch immer, als ich noch in Berlin war, musste ich ja immer hin und her. Und das habe ich auch gemocht, aber irgendwann, das darf man ja nicht laut sagen, Andi, ich finde, denken Leute, der spinnt. Aber es ist ja schön, wenn dich jemand fährt, aber es ging auch gar nicht anders. Ich brauchte wenig jemanden, sonst hätte das nicht geschafft. Und ich habe dann irgendwann, das war ein schönes Auto und ist auch durch die Gegend gerollt und irgendwann dachte ich, ich will so einen Vorhang, ich will so eine schwarze Wand, weil ich alleine sein wollte, weil ich den ganzen Tag drehe. Und dann wurde ich abends weggefahren. Dann sah ich mal von hinten meinen Fahrer und ich mochte den auch sehr. Aber ich habe immer gedacht, ich will nicht, ich weiß nicht, wie du immer quatsche und so. Und na, was macht ein Leonie und so? Und dann die Tochter kann die Konsonanten sprechen und so. Und da habe ich durchgequatscht und dachte ich, Mama, es wäre viel leichter. Der kann mich ja auch immer so beobachten im Rückspiegel. Und kennt das
und
ja
auch. Und auch wenn du auch irgendwie dann, vielleicht in ein Gespräch führen möchtest oder so, das weißt du, dass du möchtest ja denkt, am Ende des Tages, möchte man...
Oder mal allein, dass mich keiner sieht. Und dann gerade bei so langen Fahrten. Und da habe ich immer gedacht, oh nein. Ich fahre alleine immer allein und liebe das. Jetzt habe ich ja so ein neues Auto. Der Mann von meinem Management, der hat sich selber so ein Auto bestellt. Und ich dachte, ich brauche mal ein neues Auto. Und dann, ich bin eben auch so unpraktisch, weil ich dann dachte, wo kriege ich das? Ich habe ja keine Zeit. Und dann hat die gesagt, mein Mann, der hat sich eins bestellt und der hat zwei bestellt und ist ein Autofreak. Und der meinte dann, Guido, ich habe eins da, das kannst du haben. Und dann dachte ich, ja, das hat so ein richtiger Mann bestellt.
So einen
bestellt.
Freund brauche ich auch.
Pass auf, der hat es bestellt für sich. Die Farbe hätte ich nie genommen, ganz ehrlich, nie getan. Und der ist so ein richtiger Freak und der hat da alles reingebaut. Ich könnte nicht mal das Modell sagen, wie das heißt. Ja. Auf jeden Fall ist das so, Prinz Charles fährt das auch. Und so ein Auto ist das. Und das ist ganz ruhig und das hat 60 so kleine Boxen verbaut. Ey, du denkst, du bist in der Elbphilharmonie. Da ist ein Konzert drin. Das ist so ein ganz ruhiges Auto. Das fährt ganz langsam.
Smooth, ja.
Ja, und das ist so ein bisschen höher. Ich bin im Grunde der Antichrist auf der Straße.
Weißt du, mein Auto ist noch mit Schaltung. Ich musste einmal Erster, Zweiter, Dritter. Mein Papa hat immer gesagt, das ist sportlicher. Und ich versuche das jetzt auch schon irgendwie mehr so gut zu reden und denke mal so, da bist du aber im Stau und denkst so.
Meine Oma hat mir gesagt, bei der ersten Fahrt hat die gesagt, Guido, das ist ja viel zu viel Arbeit für dich, hier lenken und treten und so.
Und hast
hat
die das
gesagt,
für dich
dann hat die zu mir gesagt, ich kann das Rühren im Benzin übernehme ich. Und ich, Oma, das ist nicht Rühren im Benzin, das ist Schalten. Ja, meine Oma hat gedacht, ich muss das Benzin so anrühren. Ja. Dann sind wir da losgefahren. Und aber ich fahre gern. Für mich ist Auto ein bisschen lange Strecken, ich habe das gern so lange Strecken, weil ich ja nicht so scharf auf Fliegen immer bin. Mhm. Es gibt so Tage, wo ich denke, heute, ich fliege nicht mehr so viel, aber ich probiere manchmal das zu ersetzen, dass ich dann am Boden bleibe. Und wenn das Wetter so schlecht ist und so, dann denke ich, nicht schon wieder. Ich stehe überhaupt nicht auf Bumpy Flights. Ne? Wenn das so bumpy ist, kann ich auch nicht.
Ich hatte schon mal Start wieder neu und so weiter. Also wo du dann so kurz, du hast schon eigentlich so den Boden gesehen und dann ging es wieder nach oben.
Ich hatte mal Küchenbrand.
Aber für mich ist, glaube ich, eher...
Ich habe mal gesehen, wie eine Frau in der vorderen Reihe so einer anderen Frau in den Nacken gekotzt hat. Das schön war das auch nicht. Das war auf dem Langstreckenflug am Anfang. Das ist der Untergang. Das ist das Widerlichste, was
und du aber sehen für alle kannst. Beteiligten. Also für nicht, alle. Nur für, nicht nur für die
das
zwei,
war wirklich,
sondern für
und
alle.
Und die sagt noch, mir ist so übel, und dann schreibt die auf.
Mir wurde mal
und dann, es war wirklich nicht schön.
Mein Handy und Laptop geklaut.
Im Flieger?
Im Flieger. Ich saß da und neben mir, ich hatte auf der auf dem Mittelplatz war frei und hatte dann da mein Laptop und mein Handy, bin eingeschlafen. Und krass. Im Halbschlaf gucke ich dann da so rein, weg. Und wirklich, dann starre ich den Mittelplatz-Kandidaten da an und guck so.
Das ist ja eine Frechheit.
Guck so, starr den an. Und er guckt aber so runter. Und dann war ich so, okay. Und dann bin ich zu Stewardess gegangen und hab nur so geflüstert. Oder mir ist das dann auch unangenehm gewesen. Ich war dann so.
Thief on board.
Ich habe so gesagt, Entschuldigung, ich will jetzt niemanden irgendwie anschwärzen. Aber ich glaube, irgendwie jemand hat es entwendet. Und sie war dann aber irgendwie so, konnte auch irgendwie nicht so gut Englisch. Und hat dann gesagt, nee, ich kann jetzt nichts machen. Entweder müssen wir jetzt sie. Oh Gott, ich will jetzt niemanden hier auch anschwärzen. Ja, wirklich, die haben auch in einer anderen Sprache alle gesprochen. Aber eigentlich haben dann, glaube ich, alle über mich sich dann aufgeregt. Die Alte ist verrückt. Vielleicht, am Ende des Tages habe ich es vielleicht wirklich irgendwo. Ne, also, ich bin mir relativ sicher.
Ist es weg gewesen?
Nee, und dann war es weg. Und dann meinte sie so, entweder müssen wir jetzt dann stehen bleiben, alle, also wenn wir landen, dass dann die Polizei hier reinkommt und alles durchsucht. Oder ist es jetzt einfach so? Und dann war es einfach weg. Hast du mal aus Versehen irgendwas geklaut?
Ich bin ja überhaupt nicht für Diebstahl zu haben. Ich habe ein einziges Mal als Kind, war ich meinen Eltern auf so einem Wochenmarkt und habe dann so ein Taschenmesser da mit dem rumgespielt und bin einfach losgelaufen. Und irgendwann,
der wusstest du aber nicht.
Nee, ich habe das einfach mitgenommen und dann irgendwann, oh Mama und so. Ich hatte total Angst, dass Gott das sieht. Ich hatte wirklich Schiss, dass
man... Und ich wurde angehalten, das war so unangenehm. Es war wirklich hier bei Edeka um die Ecke. Nee, pass auf. Und ich bin ja, wie gesagt, Naschkatze. Und für mich ist ja das ist ganz schlimm.
Sport, Naschkatze.
Ne? Ganz schlimm. Für mich ist ja, das sind so Leute, die schreiben das so auf ihren Becher. Ich bin eine Naschkatze. Und dann habe ich Weintrauben halt irgendwie eingepackt oder so und wirklich im Verlauf meines Einkaufs habe die ganze gesnackt und dann wiegen die ja erst am Ende. Ne? Und das heißt, bestimmt habe ich 3 Euro versnackt und dann aber auch schon bezahlt und alles, wo ich mir auch so denke, crazy.
Und dann
am Rausgehen, ich so ganz normal immer noch am weiter snacken, sage so, ich brauche bitte einmal Ihren Personalausweis. Ich so, oh Gott, was passiert? Also Ihren Personalausweis bitte mitnehmen. Und ich so, oh Gott, also ja, das kann zur Anzeige führen. Und ich so, oh Gott, ich habe meinen Traum gesnackt. Und seitdem.
Das ist ja nicht wahr.
Doch, und dann hat er meine.
Und dann
hat er meine Personalausweis und das dann auch wahrscheinlich aufgeschrieben. Wahrscheinlich haben die irgendwo auch so ein irgendwie da beim Edeka ein Bild von mir. Nein, Quatsch. Aber nee, dann habe ich gesagt, oh Gott, ich gebe euch 10 Euro und ich hoffe, dass dann noch, ich mach's nicht wieder, es tut mir leid. Das ist eigentlich mein Lieblings-Edeka und jetzt ist es ja ein bisschen unangenehm manchmal, weil ich mir denke, so, oh Gott, die Alte.
Das habe ich schon ganz Kind schon gedacht. Ich grüße jetzt alle auch, die im Knast sind und wünsche denen ein gutes Leben. Aber ich muss dir sagen, ich will auf keinen Fall, das ist überhaupt nicht mein Weg. Ich dachte, bitte nie mit der Exekutiven und nie mit der Judikativen. Ich habe auch noch nie einen, so einen Prozess gehabt, auch mit Kunden oder so. Ich habe ja so viele verschiedene Kunden gehabt, aber es ist nie passiert, weil ich da überhaupt keinen Bock habe. Ich würde überhaupt nicht eingesperrt sein wollen. Ich würde jetzt alle grüßen, die das gerade hören und denken, vielleicht macht das doch nicht. Ich finde es eh schwierig.
Mein Papa ist ja Anwalt und Notar und deswegen habe ich immer das Gefühl, vielleicht notfalls sagst du Bescheid und kommt Papa Dauer und klärt das alles für uns.
Du hast es halt gut, bitte.
Ärzte und Anwälte sind einfach gut in der Familie zu haben. Guck mal, deswegen hast du so viele Cousins und Cousinen. Das
aber meine sind alle, haben so sinnlose Berufe zum Teil. Sinnlos. Ich hatte einen Cousin, den ich sehr, sehr liebe. Der ist halt so Polizei-Obervogel und so.
Schlecht.
Ja, aber der ist so Kripo, Mord und Totschlag. Das ist auch nicht so meins. Der erzählt immer so Geschichten und sagt, du, das Leben ist gar nicht einfach. Und denke ich, das ist, also da wäre ich zum Beispiel auch nicht geeignet, wenn jetzt irgendwie jemand da, ich würde jeden auch probieren zu retten. Ich wäre für die Einsatzzentrale.
Ja, wenn ich Filme gucke, ich bin immer für alle. Ich denke mir so, oh nee, der Arme. Auch egal, wer was gemacht hat.
Ich muss sagen, ich habe, wenn ich so Mord sehe, sehe ich es lieber in besseren Kreisen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe das ungern, wenn ich denke, sozialer Brennpunkt, habe ich das gar nicht gern. Ich mag das lieber, wenn jemand kommt und sagt, guten Tag, Ding Dong. Ja,
hörst du
bitte?
Auch so Podcasts oder irgendwie
ja, und dann
so
mag ich gern, wenn die sagen, guten Tag, Frau Generaldirektor, kommen Sie kurz durch, Ihr Mann ist heute Morgen erschossen. Dann sagt die ja meistens, wie bitte, mein Mann, tot? Ja, ich muss erstmal Cognac trinken oder so. Ich finde das
dann
schlimmer.
Nicht mehr schlafen.
Ich sehe so ungern Filme, wo das so total hässliche Einrichtungen hat. Da kann ich,
ja,
guck ich immer weg.
Da geht kein Mord, da geht kein Mord.
Da denke ich auch, bitte nicht schon wieder. Also ich bin immer froh, wenn es so etwas kultivierter ist. Denke ich, bitte, bitte nicht schon wieder, bitte, bitte nicht und so. Und dann, der Frank guckt das ja irgendwie immer. Und dann gucke ich aus Liebe mit und lege ich mich so an ihn ran. Und dann mache ich die Augen mal zu und denke ich, oh nein, bitte, bitte. Ich bin für jeden froh, wo es dann ein bisschen besser läuft, ne?
Wir haben eigentlich gar nicht das, was wir besprochen wollten, besprochen. Was haben wir überhaupt besprochen?
Das war so eine Mode, Werdegang, Insights.
Ja, Insights.
Du hast bist angefangen gleich mit dem Hütehund und so. Und dann Wir machen das später irgendwie.
Wir in der nächsten Folge. Aber wir haben noch so viel zu besprechen. Ich habe wieder Themen aufgemacht.
Man kann dir auch so schön die Bälle schmeißen, dann kommen sie zurück.
Nächstes Mal Work-Life-Balance.
Gut, was sagen. Aber Work-Life-Balance finde ich ist auch sowas bescheuert. Jetzt, wenn ich so Mitarbeiter habe, die kommen und sagen, Herr Kretschmer, wie ist denn Ihre Work-Life-Balance? Denke ich mir, was wollen die? Oder jetzt, ich bin auch so ein bisschen, ich finde sie ja auch schon mal zu Hause arbeitet, aber ich hatte vor kurzem eine, das war auch krass, die ist gekommen und hat zu mir gesagt, ja, die möchte gerne, was wollte die? Die Mido arbeiten? Die wollte nur 3 Tage die Woche, aber die wollte dann auch, dass man im Monat immer einen Tag, eine Woche frei hat. Ich habe gesagt, das geht nicht. Da hat sie gesagt, ja, aber ich möchte selbst entscheiden, wann diese Woche ist. Ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Wir können nicht 3 Tage, das ist gar nicht machbar.
Apropos, heute, ich habe super Mitarbeiter und heute habe ich die ganze Zeit die terrorisiert, die heute eigentlich Urlaub hatten. Ich war so, mal nur ganz kurz, die frage ich ganz kurz. Und dann schreibt meine andere Mitarbeiterin so, sie hat heute Geburtstag. Ich so, okay.
Ich hatte heute auch einen Geburtstag, hab's vergessen. Wer war es denn nochmal?
Dann habe ich irgendwas.
Ich dachte vorhin, Guido, bitte, bitte, bitte.
Ich bin schlimm mit Geburtstagen.
Ich auch, weil ich selber es überhaupt nicht ernst nehme.
Ich Geburtstag. Auch nicht. Mein Geburtstag kann ich genauso gut vergessen.
Ist mir so egal. Sag mal die Zahlen.
12.3. Kann man sich gut merken.
Eigentlich ganz schön, 12.3.
1, 2, 3.
Ja, genau. Ich 11.5.
Das heißt, du 1, bist 1, 5. Stier? Nein.
Stier. So, und sowas
Stier?
Von. Ja, Stier.
Fisch. Ein Fisch.
Ich bin Stier, Aszendent Jungfrau.
Ah, da ist die Jungfrau, da ist das Organisierte.
Das ist
ich
das
möchte alle... eine Folge komplett über Astrologie sprechen.
Ach, bist du so ein Astrologie-Mäuschen?
Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Ja.
Was ist denn, wo du denkst, auf keinen Fall möchte ich mit dem irgendwie crashen? Also was ist, wo du denkst, das geht auf keinen Fall? Gibt's
also ich,
da was?
Ich bin ja nicht so jemand, der, ich hasse Schubladendenken. Da können wir auch eine ganze Folge machen über Schubladendenken.
Erkennst du dich da aus ein
Zwillinge
bisschen?
Zwillinge sind immer ein bisschen tricky.
Frank
aber ich habe auch, Zwillinge.
Zwilling
es gibt auch gute, gut, oh Krebs, der Krebs.
Ich muss sagen, Stiere habe ich schon ganz gern. Ich mag gern so Menschen, die alles wegschieben. Und ich bin so ein klassischer Stier, so ein guter Stahl.
Warte, das machen
gemacht.
Wir für die okay. Nächste. Die nächste Folge ist die Astrologie-Folge.
Genau.
Und Work-Life-Balance. Haben wir noch irgendwas, was wir anteasern können, worüber wir reden?
Ich weiß es nicht. Heute mit Wehen der Banane. Bis morgen. Tschüss.
Ciao.
Na, wie war's?
Ich könnte mit Guido den ganzen Tag, die ganze Nacht durchquatschen. Ich glaube, wir haben halt sehr viel, weil wir beide so redselig sind, sehr viel Ping-Pong gespielt und sehr viele Themen sind wir angegangen. Aber das, ja, das ist halt das, also der rote Faden fehlt vielleicht noch so ein bisschen. Aber wir sind halt, ja, alles, was er sagt, ist interessant für mich. Ich würde voll gern noch mehr von ihm erfahren, auch gerade weil es, was das so betrifft mit Work-Life-Balance oder wo er auch gesagt hat, er hat viel gesagt, auch, dass er auch mal Momente hat, wo er allein sein will. Mental Health ist, finde ich interessant. Und ja, weil das auch so ein Thema für mich, glaube ich, ist. Ja, aber mir macht es einfach auch Spaß, so ein bisschen rumzugackern. Ich weiß nicht. Also ich persönlich höre eigentlich auch gern Podcasts, die gar nicht so sehr einen Leitfaden haben, sondern die einfach so ein bisschen Stories hin und her erzählen, was so einfach so ein Wohlfühl-Podcast ist. So, und ich habe das Gefühl, ich würde mir das gern anhören, was er sagt. Also ich würde mich, ich würde mich freuen. Mir hat es Spaß gemacht.
Ah, das war toll. Sie ist ein faszinierender Mensch und sie fleckt mich fast ein bisschen. Ich habe das Gefühl, in vielen Sachen sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ein bisschen anders ausgerichtet, aber ich finde es sehr schön. Fühle mich sehr wohl und ja, bin großer Fan. Die ist sehr süß. Also ich hätte gerne eine Schwester wie Caro. Es wäre gerne ein bisschen mein Schwester-Type gewesen. Da spürt man jemand, der eine große Sehnsucht hat nach Menschen. Und das ist toll. Und ich freue mich so sehr, weil ich glaube, dass die Caro nicht umsonst so erfolgreich geworden ist. Das habe ich sofort gemerkt auch, weil sie gemacht ist für viele und das genießt, dass die da sind. Und das ist natürlich der perfekte Job für sie. Mich würde ja mal interessieren, wie die Zukunft sieht. Also sehen, wo die sich sieht, wo das hingeht, was da passiert, ob da irgendwann so ein stabiler Platz ist, weil die reist ja wirklich durch die Welt. Dagegen bin ich ja eher sesshaft, möchte ich schon fast sagen. Und das würde mich mal interessieren, ob die irgendwie so einen Plan hat, weil die ja sagte so 30, ob die denkt, ob die sich so einen Plan gemacht hat, dass die irgendwann mal wieder irgendwo länger bleibt und Familie, Kinder und ob die... Die sagt ja auch Hund. Also ich finde es toll, mal zu sehen, was passiert, wenn das Leben mal anders wäre oder wie das dann wäre.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hallo, ich bin der Tan.
Gott. Und ich bin Jascha.
Machen wir nochmal.
Nein, es war super.
Dann lassen wir so, oh Gott,
das ist gar nicht wurscht.
Hallo, ich bin der Tan.
Und ich bin Jascha.
Und zusammen sind wir
Freundschaft.
Freundschaft auf Rezept.
Ja. Im Grunde geht es darum, Spaß zu haben. Und um unsere Freundschaft, oder auch wo wir uns kennengelernt haben.
Am Set.
Hinter den Kulissen am Set, genau.
Haifischbranche, Medien, Fernsehen.
Ja,
das genau.
Die ganzen
erzählen.
Drogen, die du die ganze Zeit konsumierst.
Die du mir verkaufst.
Die ich dir natürlich verticke, klar.
Wir haben jetzt einen eigenen Podcast. Das ist unfassbar. Wo kann man den hören und sehen?
Also man kann ihn hören in der ARD Audiothek. Man kann ihn sehen in der ARD Mediathek.
Ja.
Und generell und so überall, wo es Podcasts gibt.
Podcasts.